Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zur 12. Folge vom Konterpass-Podcast. Ich bin Tilman Gebhardt.
Und ich bin Jan Kradochwill.
Und produziert wird die Folge nach wie vor von Pascal Riedel.
Tilman, ich spring gleich rein. Ich habe eine Frage. In unseren Shownotes, wo wir unsere Ideen sammeln, ist für Intro als Vorschlag, Tilman hat Brotkäfer. Meine Frage, ist es heilbar?
Tatsächlich kann ich die Frage noch nicht abschließend beantworten. Also, kurz zum Hintergrund. Im Intro erzählen wir ja hin und wieder ganz gerne mal, was bei uns eigentlich so los ist im Leben. Mir geht's eigentlich sehr, sehr gut. Die Saison ist durch. Wir sind Meister geworden in der zweiten Liga. Final Four war ein geiles Erlebnis. Erzählen wir nachher alles noch. Von daher, eigentlich ist alles rundum in Ordnung. Aber gestern Abend wollten wir Lasagne machen, wie man das halt manchmal so macht. Und wird jetzt eine merkwürdige Haushaltsgeschichte, Jan. Bist du ready?
Ich bin ready.
Und waren schon größtenteils fertig und haben dann in unsere Vorratsschublade nach den Lasagneplatten gegriffen. Und da waren ganz, ganz, ganz viele kleine schwarze Viecherlein drin. Ja, die waren alle so, ich weiß gar nicht, also ich weiß nicht, ob jemand diese Blasenfüßler kennt, die man im Sommer immer, wenn man farbige Klamotten hat, die sich auf einen raufsetzen, die waren noch kleiner. Also ich schätze mal irgendwie so einen Millimeter groß oder sowas in der Richtung. Und auf nähere Betrachtung hat sich dann rausgestellt, dass sie nicht nur an unseren Lasagneplatten dran waren, sondern quasi in unserer kompletten Vorratsschublade. So, und ich und meine Freundin, das war dann gestern irgendwie schon 8:30 oder sowas, und wir wollten eigentlich nur noch die scheiß Lasagne in den Ofen packen, und dann mussten wir dann noch diese Käferplage bewerkstelligen und dann hier einer gegoogelt und die andere ausgeräumt und geguckt. Und ja, wir haben Brotkäfer. Das sind so kleine Käferchen, die Vorräte auffressen. Die sind für den Menschen nicht schädlich. Also man muss vor denen sich nicht ekeln oder Angst haben oder sowas in der Richtung. Aber sie machen halt die Lebensmittel kaputt und dann verenden sie in den Lebensmitteln, und das macht die so ein bisschen ungenießbar und sowas. Auf jeden Fall war das Ergebnis von der ganzen Nummer, dass wir gestern unsere komplette Vorratsschublade quasi rausgeworfen haben. Also alles einmal kontrolliert, alles, was noch zu und eingeschweißt war, behalten, alles andere weggeworfen und Sauger geschwungen und dann hier noch welche gefunden und dann da noch welche gefunden. Und das Schlimme ist, wenn man die erstmal auf dem Radar hat und anfängt genau zu gucken, dann findet man auch immer mehr von denen an immer mehr Ecken. Und ich glaube, ich habe innerhalb der letzten 24 Stunden, ich glaube, 6-mal unsere Küche gesaugt oder sowas in der Richtung. Und habe heute zum ersten Mal in meinem Leben die Nummer von einem Kammerjäger gegoogelt.
Oh.
Also ich habe ihn noch nicht angerufen. Was ich im Internet gefunden habe, sind die Dinger tatsächlich einigermaßen leicht in den Griff zu bekommen. Aber ich bin, einfach wegsammeln, wegsaugen und dann irgendwie Essig hinstellen oder so, bla bla bla, so diese klassischen Hausmittelchen. Und sie sind halt auch nicht irgendwie mega gefährlich. Also es ist jetzt nicht irgendwie zu vergleichen mit Bettwanzen oder sowas, falls sie dir was sagen. Mhm. Aber ja, also seit gestern Abend etwas abgefuckt von klassischen Haushaltsproblemen.
Mal Brotkäfer. Ich wollte irgendwie gerade sagen, vielleicht hilft einfach Alkohol, dass man die Brotkäfer...
Mir oder den Käfern?
Ja, beiden wahrscheinlich, aber... Dass man es auswischt, weißt du, dass die dann irgendwie
da nicht Alkohol
durchkommen,
okay.
Und sowas.
Ja.
Also so purer Alkohol.
Ich kann's ausprobieren. Ja. Worauf ich, um mal weg von den Brotkäfern zu kommen, ich wollte noch sagen, dass wir übrigens Jubiläumsfolge haben quasi, Jan, ne? Ist dir das aufgefallen?
Die dreckige 13.
Nee, das ist die 12. Folge.
Ach so.
Aufpassen. Nee, wir machen quasi mit dieser Folge das Jahr voll. Also es gibt jetzt ein Jahr Konterpass.
Tatsächlich.
Und damit sind wir, glaube ich, tatsächlich auch der mit relativ großem Abstand langlebigste deutsche Floorball-Podcast, oder?
Das mit Sicherheit. Die Konkurrenz hält sich ja in Grenzen.
Ja, dann können wir das Ding ja eigentlich einstappen. Wa? Machen wir Schluss drauf, soll uns erstmal jemand wegnehmen, den Rekord.
So ist es. Na dann versuchen wir mal den Rekord zu halten und liefern gute Ware und gehen einfach schnurstracks rüber in die News.
Kleiner Disclaimer, wir hören natürlich nicht auf, wir machen weiter.
Jawohl.
Wir starten unsere heutige News-Sektion wieder mit einem ganz, ganz kleinen Ausblick auf die Silly Season. Silly Season wird ja sicherlich das sein, was uns in den nächsten Monaten so ein bisschen umtreibt. Ich habe von der schwedischen Liga schon relativ viel gelesen, dass irgendwelche Leute von A nach B wechseln. Die meisten haben mir nicht so wahnsinnig viel gesagt. Von daher würde ich jetzt einfach nur mal über einen sehr großen Namen sprechen, der einen Transfer angekündigt hat. Und der Kollege sagt mir was. Tobias Gustafsson wechselt nämlich im Sommer von Stavretta zu Zug United in die Schweiz. Aus meiner Sicht ziemlicher Bombentransfer. Also wahrscheinlich einer der, keine Ahnung, ich sag mal 5 besten Verteidiger der Welt. Co-Captain der schwedischen Nationalmannschaft, mehrfacher Weltmeister, mehrfacher schwedischer Meister. Also ich glaube, viel besser geht's nicht, was Spielermaterial angeht. Und wechselt tatsächlich zum aktuellen Schweizer Meister und schließt sich damit wieder seinem relativ langjährigen Verteidigungspartner Robin Nilsberth an. Also die bilden nach wie vor meines Wissens nach in der schwedischen Nationalmannschaft, in der ersten Linie auch, das Verteidigerpärchen und haben auch lange bei Stavretta zusammengespielt. Jetzt sind sie quasi wieder vereint. Zug United macht damit die All-Star-Ausländer-Reihe quasi vollständig. Bisher hatten sie ja immer in ihrer ersten Linie 4 Superstars aus Finnland und Schweden und haben sich jetzt einen 5. dazu geholt. Ich weiß nicht, ob das Anliegen war, dass sie jetzt wirklich gar keinen Schweizer mehr in der ersten Linie haben wollen, dass ihnen das nicht gefallen hat bisher. Oder dass sie jetzt einfach ihre ganzen Superstars auf 2 Linien aufteilen können. Ich weiß es nicht. Wird aber, denke ich, auf jeden Fall nicht einfacher, Zug United den Meistertitel nächstes Jahr wieder streitig zu machen. Ich weiß noch nicht, was die anderen Vereine machen, aber das ist schon mal so als erster Transfer des Sommers eine ziemliche Bombe.
Ist ja tatsächlich eine potenzielle WM-All-Star-Mannschaft, die auch da so rausfallen kann. Sag mal, hast du überhaupt eine Vorstellung, gibt es Kandidaten, die eigentlich Zug verlassen sollen? Oder haben die tatsächlich alle so lange Deals? Weil oft ist es ja so, dass diese schwedischen Verstärkungsspieler, dass die tatsächlich nur für ein Jahr kommen, ne? Weil die sind ja meistens schon in etwas fortgeschrittenem Alter, haben dann meistens ein echtes Leben irgendwo in Skandinavien und haben es dann auch relativ eilig, wieder zurückzukommen. Aber die bleiben alle, oder?
Meines Wissens nach ja, genau. Also bei Robin Nilsberth habe ich mitbekommen, dass er auf jeden Fall einen Einjahresvertrag hatte, meines Wissens nach. So ein bisschen nach dem Motto, wie gefällt es ihm denn? Und wenn es ihm nicht gefällt, geht er zurück. Aber der fühlt sich, glaube ich, ziemlich wohl und der hat auf jeden Fall Vertrag verlängert. Und ich habe es noch nicht offiziell gelesen, aber was ich gehört habe, ist tatsächlich, dass alle 4 da bleiben. Also dass die nächste Saison mit den 5 Superstars tatsächlich ins Rennen gehen. Und du hast vollkommen recht. Also auch, gut, die sind, glaube ich, alle mittlerweile über 30. Von daher nicht mehr die Allerjüngsten, aber ich glaube auch nicht, dass man die schon als Allstars bezeichnen kann. Also ich glaube, wenn Sjögren, Nilsberth und Gustafsson nächstes Jahr, die würden überall in der ersten Linie sein, also egal bei welcher Mannschaft und sind es vielleicht auch bei der nächsten WM im Dezember. Also das ist schon krass, was die da an Feuerkraft versammelt haben.
Und wahrscheinlich ist Zug damit auch so ein kleiner Geheimfavorit für den Champions Cup.
Stimmt, das könnte sein. Ja, da wird dann nochmal spannend, weil ich glaube, die zweite und die dritte Linie, auf gut Deutsch gesagt, die stinken dann schon ein bisschen ab, wenn du die mit den richtig krassen Kalibern vergleichst, also mit Stavretta zum Beispiel. Aber ich glaube, Champions Cup haben sie tatsächlich auch als Ziel ausgerufen. Und du hast schon recht, also die erste Linie muss sich definitiv von niemandem verstecken, beziehungsweise ist vielleicht sogar eine der besten Linien, die es momentan so gibt auf der Welt. Von daher, schauen wir mal. Dann weitere News aus der Schweiz. Ich glaube, wir hatten kurz drüber gesprochen, dass Rüchtenberg Winterthur, die haben ja im Halbfinale in der laufenden Serie, war es im Halbfinale oder im Viertelfinale? Ich bin mir nicht sicher, ist auch egal, haben sie Philipp Krebs entlassen. Also ich glaube, es stand dann irgendwie 1-2 oder 1-3 in der Serie. Mitten in der Serie, kurz vor Saisonende, haben sie dann gesagt, gut, wir wechseln nochmal den Trainer, vielleicht bringt es irgendwie was. Und haben Philipp Krebs entlassen. Der war da, glaube ich, 4 Jahre lang Head Coach. Und ganz witzig, der schließt sich jetzt tatsächlich Alligator Malanz an, aber nicht als Headcoach, sondern als Assistenztrainer von Thomas Berger. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz spannende Entwicklung. Also Philipp Krebs habe ich gehört, in irgendwelchen Foren und so wurde der mal als der Julian Nagelsmann des Floorballs bezeichnet oder so. Keine Ahnung, was da jetzt dran ist oder was nicht. Ich kenne ihn persönlich nicht. Ich kenne auch Julian Nagelsmann übrigens persönlich nicht. Aber habe ich tatsächlich gelesen. Und mir kam das so vor, als würde sich jetzt irgendwie Julian Nagelsmann, der bei Bayern irgendwie gegangen wurde, dann sagen, ja gut, dann mache ich jetzt halt ein paar Jahre Coach unter Jupp Heynckes oder sowas in der Richtung. Jupp Heynckes ist auch noch ein paar Jahre älter als Thomas Berger, also ich hoffe, der nimmt mir den Vergleich nicht übel. Aber finde ich ganz witzig, die Entwicklung. Also, dass sowas in unserer Sportart möglich ist, finde ich irgendwie ganz sympathisch, weil das jemand wirklich nach mehreren Jahren Headcoach von einer Spitzenmannschaft den Schritt so zurückmacht und nochmal irgendwo Assistenztrainer wird. Das gibt, glaube ich, relativ selten, zumindest im Fußball und so. Ich glaube, in der NBA ist das so ein bisschen gang und gäbe, dass wenn man keinen Job findet, macht man halt nochmal Assistenztrainer.
Aber es ist ja eigentlich auch schön, dass es jetzt mehr und mehr so diese Trainergeschichten gibt, weil ich glaube, das fehlt dem Floorball noch ein bisschen, ne? Also wir haben ja grundsätzlich das Problem, dass uns so ein bisschen diese Persönlichkeitsgeschichten fehlen, letztendlich auch bei den Spielern, aber das verbessert sich natürlich mit der Länge der Geschichte der Sportart, aber so diese kleinen Geschichten von Trainerwechseln und auch so ein bisschen diese Persönlichkeiten der Trainer und Trainerinnen letztendlich, das fehlt meiner Meinung nach noch ein bisschen. Ich glaube, solche Sachen, die sind dem Ganzen wahrscheinlich etwas zuträglich.
Mm-hmm. Ja, und cool, dass du das mit Trainerinnen auch ansprichst, weil da ist ja tatsächlich auch ein bisschen Bewegung drin. Ne? Also jetzt zum Beispiel die Kloten Dietikon Jets in der Schweiz haben ja auch ihren zweiten Titel hintereinander gewonnen und meines Wissens nach auch beide mit Julia Sutter an der Bande, die relativ direkt nach der Bande, nach der ihrer Karriere ins Trainerbusiness rüber gewechselt ist und das ja auch relativ erfolgreich macht. Und wenn wir schon bei Coaches sind, machen wir mit Coaches weiter. Und zwar gibt es diesen Sommer das ein oder andere Weiterbildungsangebot von Floorball Deutschland. Und zwar gibt es zum einen vom 7. bis 9.6. die Junior Floorball Coach Ausbildung in Naumburg. Das ist so ein bisschen die Vorstufe, soll das glaube ich sein, zum C-Trainer und richtet sich dem Namen nach Junior Floorball Coach vor allem an jüngere Floorballer, die Bock haben, Trainer zu werden. Also es ist ein Wochenende, das denke ich lohnt sich auf jeden Fall dahin zu gehen. Und am 1.6. um 19.30 Uhr gibt es noch einen so schön genannten Impulsvortrag von Tommy Rastas. Das ist der derzeitige U19-Nationalmannschaftstrainer. Das Ganze findet statt im Rahmen der U17-Trophy in Chemnitz. Was ich gelesen habe, soll es aber nicht nur in Person passieren, sondern tatsächlich auch als Online-Vorlesung, sag ich jetzt mal, besucht werden können. Und kostet, glaube ich, 15, 20, 30 Euro. Hätte ich jetzt parat haben müssen, habe ich aber nicht. Tut mir leid. Wer dazu Infos haben möchte, findet die aber beide auf der Seite von Floorball Deutschland. Also einfach floorball.de und dann dürfte es euch direkt auf der Startseite anspringen.
Was zeichnet eigentlich ein Impulsvortrag aus?
Habe ich mich auch schon gefragt. Ist so ein Wort, was jetzt immer häufiger fällt, habe ich den Eindruck. Ich bin mir nicht sicher, wo der Unterschied zwischen Impulsvortrag und Vortrag ist.
Vielleicht spät angekündigt, als Impuls impulsiv durchs Äther geschickt.
Das kann sein.
Gut, dann schließe ich da an und gleite rüber zur U19-WM, denn die hat in Lahti in Finnland stattgefunden. Und zwar zur ähnlichen oder praktisch zur selben Zeit, ein bisschen überlappend zum Final Four. Und Deutschland, ich sag mal so, Deutschland ist Pazifikmeister geworden. Durch die Gruppensiege 12-1 gegen Australien, 3-1 gegen Neuseeland und 9-1 gegen Singapur. Das war ja so eine kuriose Gruppenauslosung. Man könnte da eigentlich eher, ein bisschen schade für Australien, Neuseeland und Singapur, dass sie in die halbe Welt fliegen, um einmal gegeneinander zu spielen. Ja. Aber gut, damit ist Deutschland als klarer Gruppenerster weiter. Und da gab es halt schon wieder in so einem Schlüsselspiel leider, musste Deutschland den Kürzeren ziehen, 3-4 nach dem Penalty-Schießen gegen Norwegen. Dann folgte noch ein Platzierungsspiel gegen Lettland, das ging auch verloren mit 2-6 und Deutschland belegte dadurch den 10. Rang. Die Halbfinals und die Finals, die endeten dann so in dieser klassischen Reihenfolge, die wir jetzt aus den vergangenen...
Mittlerweile klassisch, ja.
Mittlerweile klassisch, das hat sich jetzt so ein bisschen etabliert, also Schweden dominiert auch hier, holt Gold, Finnland holt Silber, also es war ein 4-2 Erfolg für die Schweden im Finale und Bronze ging an Tschechien, die die Schweiz deutlich mit 5-1 geschlagen haben und auch hier spaltet sich so ein bisschen die Schweiz ab, also da hat man schon den nächsten Beweis dafür, dass die Eidgenössinnen in diesem Fall so ein bisschen ins Trudeln geraten. Ich kann vielleicht einmal diese Gesamtplatzierung mal vorlesen, weil das ist immer ganz interessant, mal zu sehen, wie verschiedene Länder da einmal durchs Raster wandern. Also wir haben es gerade angesprochen, Weltmeister ist Schweden auf Platz 2, Finnland, Bronze Tschechien, Schweiz auf 4. Dann kommt die Slowakei auf Platz 5, hat sich tatsächlich jetzt festgeklebt an die Top 4. Mal schauen, wann sie da vielleicht an der Schweiz sogar vorbeiziehen. Also die haben sich wirklich prächtig entwickelt. Dahinter Polen auf Platz 6, Dänemark, Norwegen 8., Lettland 9., dann eben Deutschland auf Platz 10, dahinter Singapur auf Platz 11 vor Italien, Neuseeland, Ungarn und Australien und dann auf dem letzten 16. Platz die Kanadierinnen. Was wir vielleicht auch noch ansprechen sollten, ist das All-Star-Team im Tor Lurana Jakobsson, die schwedische Torhüterin, die hat auch wirklich bärenstark gehalten, insbesondere im Finale mit 2 Gegentoren. In der Verteidigung Mira Markström, die Schwedin, dann Laura Katajisto von den Finninnen, dann im Sturm die Center-Position Ellen Lundin, die war dann auch tatsächlich Topscorerin mit 9+6 ihre Scoring-Bilanz. Und dann die 2 Flügelspielerinnen Karolina Klubalova, das ist eine Tschechin, und dann noch eine Finnin auf dem anderen Flügel, Elsa Holopainen.
Ja, also wenn wir vor dem Turnier hätten Tipps abgeben müssen. Ich glaube, ich hätte relativ viel so getippt, wie es hier jetzt auch tatsächlich vorgekommen ist, muss ich sagen. Also es ist im Hinterher ist man immer schlauer so, aber wie du schon angesprochen hast, die Top 4, das ist ja irgendwie mittlerweile wirklich die klassische Konstellation. Das Gefühl, am ehesten ändert sich mal noch, dass Tschechien ins Finale kommt und Finnland dann nur Dritter wird, aber das hängt natürlich auch immer ein bisschen von den Konstellationen ab und sowas. Ansonsten finde ich, ist das sehr klassische Bild. Slowakei Fünfter, kann man sich, glaube ich, auch dran gewöhnen. Lettland nur auf Platz 9, hat mich ein bisschen überrascht. Ich glaube allerdings, dass gerade bei Lettland die Kluft zwischen Herren und Damen noch relativ groß ist. Also ich glaube, die sind bei den Herren deutlich weiter als bei den Damen, beziehungsweise die Damen sind ein bisschen hinten dran, wie auch immer man es ausdrücken möchte. Ne? Bei den Herren ist es ja durchaus so, wenn man sich jetzt die letzte AWM auch anguckt, dass Lettland immer so in Richtung Top 6 spielt oder um die Top 6 spielt. Und die Damen, habe ich so das Gefühl, sind immer so eher im Bereich so 7, 8, 9, 10 gelandet zuletzt. Ja, und Deutschland, wir haben bei der letzten, bei der WM der A-Damen schon drüber gesprochen. Ich finde es immer schwierig, also im Prinzip musst du so eine WM ja nach wie vor an einem Spiel bewerten, ne? Du machst halt dieses eine Gruppenspiel, wo es dann darum geht, landest du unter den Top 8 oder landest du unter den Bottom 8. Sie haben es jetzt so knapp verloren, wie man es irgendwie nur verlieren kann und deshalb ist es jetzt irgendwie wieder so, naja, war ja nicht so dolle. Aber wenn du halt im Penalty schießen, wenn es ein bisschen anders ausgeht, bist du halt direkt irgendwie 8. oder 7. oder sowas in der Richtung. Ja, also ich finde es immer ein bisschen schwierig, das Ganze an dem einen Spiel zu bewerten. Man muss allerdings sagen, von diesen einen Spielen hatte Deutschland jetzt ein paar hintereinander, die sie nicht gewonnen haben, ne? Also bei den Damen war es, glaube ich, auch so, dass sie das entscheidende Spiel nicht gewonnen haben. Bei den Herren sind sie in die Top 8 gekommen, aber davor bei der U19-WM der Herren vor relativ genau einem Jahr, da hat es auch nicht geklappt. Von daher, ja, irgendwie gewisser Trend, der sich abzeichnet. Hoffen wir mal, dass wir das spätestens bei der Herren-WM dieses Jahr in Malmö wieder drehen können.
Ich glaube, so ein ähnliches Problem haben tatsächlich auch die Tschechinnen, die im Halbfinale mittlerweile regelmäßig so daran kratzen, dass sie irgendwie durchrutschen können. Aber diesmal war das auch ganz knapp. 2-3 haben sie gegen Finnland verloren. Da haben viele Tränen geflossen. Ich wollte eigentlich noch was anderes sagen. Und zwar, ich war tatsächlich dabei, als die U19-Damen in Berlin sich vorbereitet haben, in den letzten Tagen vor dem Turnier. Und ich muss sagen, dass dieser Leistungsaufschwung, den wir bei der Bundesliga und auch letztendlich in Pokalspielen beim Final Four in der Damenkategorie attestiert haben, dass der tatsächlich aber auch bei den Juniorinnen wirklich, wirklich sehr sichtbar ist. Ich habe ja das Glück gehabt, dass ich die U19-Damen-Nationalmannschaft auch mal trainieren durfte. Und zwar, glaube ich, vor 14 Jahren tatsächlich, war ich ja 2,5 Jahre am Ruder. Und es ist natürlich selbstverständlich, dass sich in 14 Jahren viel tut. Aber ich glaube, diese Breite und diese homogene Kraft, die Truppe jetzt hat, wie technisch versiert sie ist, wie physisch dynamisch sie ist, das ist ein Riesensprung. Ja, zu dem, was damals war. Und wenn wir uns so Spielerinnen ansehen wie Michelle Siedenberg, die hat ja wirklich überragend gespielt und das ist, glaube ich, schon eine Klasse weiter als im Grunde die etwas älteren, erwachsenen Spielerinnen, die heute noch die Bundesliga prägen. Ich glaube, dass die Juniorinnen, die jetzt in der U19-Nationalmannschaft der Damen sind, ich glaube, dass die in 4-5 Jahren wieder dazu führen werden, dass die Bundesliga und dass die deutschen Top-Teams dann nochmal einen Gang drauflegen, auch wenn es jetzt vielleicht eben gegen Lettland oder gegen Norwegen nicht geklappt hat.
Mm-hmm. Ja, vor allem waren da ja eine Menge Mädels dabei, die, glaube ich, noch eine WM spielen können, ne? Mm-hmm. Also Michelle Siedenberg und Lili Fiedler habe ich jetzt beide im Kopf, das sind ja so die beiden Sturmasse aus Wernigerode. Und bei denen bin ich mir ziemlich sicher, dass die auf jeden Fall noch eine WM spielen dürfen. Da kann man sich ja drauf freuen. Also da kommt, gerade bei der U19-WM jetzt hatte ich das Gefühl, dass da durchaus ein bisschen was nachkommt im deutschen Damenbereich. Ja. Okay, dann hatten wir bei der letzten Folge gesprochen über die Schweizer und die tschechische erste Liga jeweils und haben so ein bisschen besprochen, wer da Meister geworden ist, wie die Finals gelaufen sind und so weiter und so fort. Und wir schulden euch noch die Schweden und die Finnen. Da sind die Ligen nämlich mittlerweile auch durch. Und wir fangen mal mit der SSL an. Also sicherlich mit der Svenska Superliga, mit der prestigeträchtigsten Liga nach wie vor, denke ich. Da, ich fange einfach mal mit den Ergebnissen an, Jan, und du kannst das dann gerne ein bisschen einordnen. Bei den Damen hat einmal mehr Torengruppen im Finale gegen Pixbo gewonnen. Das ist am Ende 4-3 ausgegangen, auch denkbar knapp. und mittlerweile muss Pixbo sich, glaube ich, einigermaßen verflucht vorkommen. Zum Hintergrund, das ist das vierte Superliga-Finale hintereinander, was Torengruppen und Pixbo bestreiten. Also in der Corona-Saison ist es ja so gewesen, dass sie kein Superfinale gespielt haben, sondern einfach, ich glaube, relativ vom Ende von der regulären Saison wurde die Saison abgebrochen. Die erstplatzierten Teams wurden zum Meister erklärt, fertig war man damit. Und 21, 22, 23, 24 war jeweils das Damenfinale Torengruppen gegen Pixbo und es hat immer Torengruppen gewonnen. Mal deutlicher, mal knapper. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass Pixbo näher und näher und näher rankommt. Aber sie haben es halt leider immer noch nicht geschafft, ein Finale zu gewinnen. Mittlerweile würde man es ihnen gönnen. Und bei den Herren hat ebenfalls Pixbo teilgenommen. Und leider ebenfalls verloren, also leider aus Sicht von Pixbo. Sie haben gegen Storvretta gespielt, eins der beiden Überteams der Schweden aus den letzten Jahren gemeinsam mit Falun. Storvretta damit jetzt, glaube ich, auch schwedischer Rekordmeister. Die haben 8-5 gewonnen, wobei man sagen muss, dass das eigentlich, das liest sich jetzt nicht so, aber es war ein ziemliches Low-Scoring-Game. Also ich glaube, bis zur 50. Minute stand es irgendwie 4-2 oder sowas in der Richtung. Genau. Dann hat Ondrušek quasi den mehr oder weniger Deckel drauf gemacht, der hat das 5-2 geschossen und dann ging es im Empty-Net nochmal richtig, richtig hoch her. Also dann sind im Empty-Net jeweils, also Pixbo hat den Torhüter rausgenommen, 6 einen Feldspieler gezogen. Im Empty-Net sind dann auf beiden Seiten nochmal 3 Tore gefallen, deshalb sieht das nach einem so hohen Spiel aus, war es aber eigentlich gar nicht. Und da möchte ich besonders hervorheben Arvid Äse, der hat bei Pixbo auf der rechten Shooter-Position gespielt und was der da abgeliefert hat, war wirklich, wirklich krass. Also der hat zweimal eben im 6 gegen 5 einfach den Ball sowas von in den Winkel geschweißt, bis Storvretta dann beschlossen hat, gut, der ist der Typ, der die Tore macht, den stellen wir jetzt einfach richtig gnadenlos zu. Und dann hat der so unfassbar krasse Pässe auf die andere Seite rüber gespielt. Das war dann, glaube ich, Felix Landwehr, der den einen noch zum fünften Tor für Pixbo verwandelt hat. Also das war, die Highlights lohnen sich, kann man sich gerne angucken, bei der Vorlage, die er dann im 6 gegen 5 gemacht hat. Der Pass war so scharf, dass ich dachte, er hätte geschossen. Also er hat quasi aus der Schussbewegung den Ball diagonal dann auf die andere Seite rüber gespielt. Im ersten Moment dachte ich, hat er jetzt geschossen oder was? Und erst in so einer anderen Kameraeinstellung hat man dann gesehen, er hat ihn auf die andere Seite rübergelegt und der hat ihn reingeknallt. Also das war krasse Performance, hat leider nicht gereicht. Bisschen spät.
Ja, ich finde das tatsächlich sehr sympathisch, dass Pixbo jetzt aber auch an dieser Spitze ein bisschen hängen bleibt, also dass sie tatsächlich zurückgekehrt sind. Man muss auch sagen, Pixbo war ja so die schwedische Übermannschaft meiner Kindheit, Jugend, als ich mit Floorball angefangen habe. Die haben ja immer ihre Touren nach Prag gemacht und waren eigentlich so ein bisschen der fahrste Gegner dieser finnischen Finsterauswahl. Jedenfalls waren die tatsächlich sehr beliebt. Die waren damals auch Serienmeister, das war so die Übermannschaft. Da waren so Spieler wie Niklas Jede, Henrik Quist, also wirklich so.
Peter Runestig, oder?
Genau, Runestig
war ja dann auch dabei. Mittlerweile Sportchef, soweit ich weiß. Macht genau, scheinbar ganz guten Job.
Genau, auf jeden Fall. Und dann sind sie aber, nachdem diese Generation, dann so eine zweite Folgegeneration aufgerückt ist, nachdem die erste weg war und dann die neuen kamen, sind sie so ein bisschen abgesagt, waren dann über Jahre hinweg sogar auch Abschießkandidat und sind jetzt wieder zurückgekommen. Und es ist immer ganz, ganz schön, diese rot-schwarz gestreiften Trikots zu sehen, weil irgendwie ist es so ein, also im Flower gibt es nicht viel Tradition, aber irgendwie ist das so der absolute schwedische Klassiker, wenn ich mir einen schwedischen Club, einen Floorball-Club vorstellen soll. Was dieses Superfinale aber auch noch hinterlassen hat, war so ein bisschen viele Fragezeichen, was so die Location angeht. Und ich weiß nicht, ob sich die eine oder der andere mal die Highlights gegönnt hat, aber ihr habt vielleicht alles ein bisschen schlechter gesehen, weil es war sehr dunkel. Und der Hintergrund war ja, dass der schwedische Verband diese Veranstaltung in einem Fußballstadion austragen wollte. Und um eben diesen Zuschauerrekord zu brechen und vor allem diese Marke von 20.000 Leuten, das hat nicht funktioniert. Also es waren dann irgendwie etwas knapp über 18.000. Und noch dazu gab es dann tatsächlich Probleme mit dieser Beleuchtung. Also es hat mich wirklich überrascht. Offensichtlich war das irgendwie nicht richtig geprobt worden oder es gab einen Ausfall. Man weiß es nicht, aber wenn man die Videosequenzen sieht, dann erkennt man, dass das Spielfeld sehr dunkel ist und jetzt im Nachhinein Nachhinein hat man auch viel, viel lesen können, nicht nur im Innebandy-Magazin, sondern auch in anderen Medien, dass einige an Irritationen nicht nur bei den Zuschauern, sondern auch bei den Spielern hervorgerufen hat. Also ich glaube, das ist vielleicht jetzt einmal so gewesen, man hat es jetzt einmal probiert, aber ich glaube, das wird nächstes Mal wahrscheinlich wieder ein bisschen klassischer aussehen.
Aber krass, das habe ich tatsächlich ganz anders mitbekommen. Also ich habe das Spiel, ich habe beide Spiele am Livestream gesehen, war ja tatsächlich übrigens frei empfangbar. Da erstmal Gruß und Dank geht raus ans Floorball Mac, die den Link rumgeschickt haben. Ich weiß nicht, ob ich den selbstständig gefunden hätte. Ich bin fest davon ausgegangen, dass man sich dafür irgendwie, weiß ich nicht, ich hätte dafür auch Zeit. An der Stelle hätte ich tatsächlich mal Pay-Per-View gemacht und irgendwie 10 Euro bezahlt oder sowas in der Richtung, um das schwedische Superfinale zu gucken. Aber umso geiler, ich glaube, außerhalb von Schweden war das tatsächlich komplett frei empfangbar. Fand ich richtig, richtig cool. Und was ich mitbekommen habe, ist, dass es im Stream super dunkel war, aber live vor Ort gar nicht so schlimm war. Also von den Spielern und so habe ich danach so 2-3 Stimmen gehört, so, war jetzt irgendwie dunkler als sonst, aber jetzt nicht wahnsinnig schlimm, so nach dem Motto. Und dass es richtig übel wohl nur am Stream gewesen ist, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Ja, aber der Diskurs war auf jeden Fall da. Ich habe da auch auf Twitter ein bisschen was verfolgt, so von wegen, hätte man das jetzt machen sollen oder ja oder nein. Und ich glaube, die Quintessenz war dann so ein bisschen, naja, man muss halt auch mal was ausprobieren dürfen, ansonsten geht es mit der Sportart nicht voran. Das ist vermutlich irgendwo richtig. Jo, und dann liefern wir euch noch hinterher, was in der F-Liga, also in der finnischen ersten Liga passiert ist. Das werden wir allerdings deutlich kürzer halten, aus folgenden Gründen. Und zwar hat die F-Liga, glaube ich, letztes Jahr angefangen, mehr oder weniger zweisprachig unterwegs zu sein, was wir uns von der schwedischen Liga ja schon länger wünschen. Also gerne auch mal die Sachen einfach ein bisschen auf Englisch veröffentlichen. Das haben sie irgendwie so eine Dreiviertelsaison durchgezogen und jetzt sind sie damit, glaube ich, wieder fertig. Also ich finde mittlerweile überhaupt keine aktuellen Infos mehr auf Englisch. Es ist alles irgendwie auf Finnisch. Und wenn man sich im Schwedischen, oder ich zumindest, mir immer noch einigermaßen so ein bisschen zusammenreimen kann, was da jetzt gerade auf der jeweiligen Seite steht, verstehe ich es auf Finnisch halt wirklich gar nicht. Also bin da immer sehr lost. Ich dachte auch, es gab ja auch letztes Jahr diesen groß angekündigten F-Liga-Draft, der ja auch, glaube ich, einigermaßen erfolgreich war. Also ein paar ganz coole Sachen rausgekommen, denke ich auch aus deutscher Sicht. Ich glaube, ohne den wäre Ferdinand Ondruska zum Beispiel jetzt nicht in Finnland gelandet. Und ich dachte, den würden sie gar nicht fortführen, weil ich immer geguckt habe, englische Seite von der F-Liga, F-Liga-Draft. Und da stand immer nur, ja, 2023. Aber wenn man die Seite dann auf Finnisch stellt, dann steht da tatsächlich was zum F-Liga-Draft 2024. Naja, wie dem auch sei. Also mir scheint es, die hätten die Internationalisierung erstmal wieder abgehakt. Schade eigentlich. Aber um kurz über die Meister zu sprechen, bei den Herren sind die, ich weiß gar nicht mehr, was ausspricht. Ich vermute, es heißt nicht E-Sport Oilers, sondern Esport Oilers oder sowas. Kommen auf jeden Fall aus der Stadt Espoo. Die Esport Oilers haben in der Serie, es gibt ja kein Superfinale in Finnland oder kein Superfinale mehr, sondern tatsächlich eine Serie, haben in der Serie 4-3 gegen Classic gewonnen. Da kam es eben tatsächlich zum Spiel 7 und da ist Justus Kainulainen, also der finnische Nationalmannschaftskapitän und mittlerweile wahrscheinlich der Shootingstar aus Finnland, ein bisschen durchgedreht, hat glaube ich wieder 3 oder 4 Tore gemacht oder sowas. Und ich glaube, er hat 78 Saisontore geschossen oder so, habe ich gelesen. Ich weiß nicht, ob da auch Nationalmannschaftstore eingerechnet sind oder nur Liga oder was auch immer, aber klang für mich jetzt nicht nach der schlechtesten Zahl. Und für die Oilers ist es der erste Titel seit 18 Jahren. Also waren durchaus schon hin und wieder finnischer Meister. Ich glaube, das müsste der 5. Titel jetzt sein. Aber der letzte Titel war eben 2006. Und bei den Damen hat zum wiederholten Male TPS gewonnen, auch gegen Classic. Da ist die Serie 4-2 ausgegangen. Hier also kleine Parallelen zu Pixbo aus der SSL. Da hat Pixbo beide Finals verloren. Hier hat Classic beide Finals verloren. Und für TPS ist es der 3. Titel in Folge. Also die haben letztes Jahr und vorletztes Jahr auch schon gewonnen.
Darf ich an der Stelle wieder so eine historische Brücke einbauen?
Gern.
Und zwar ist interessant, dass du die Parallele mit Pixbo nennst, weil ich wollte jetzt gerade auch noch eine Pixbo-Geschichte reinwerfen. Und zwar, ja, erster Titel seit 18 Jahren. Espoo Oilers, die sind ja damals auch sehr oft zu diesen Check Open gefahren und trafen auch regelmäßig auf Pixbo. Und tatsächlich hat es damals bei den Oilers die Gebrüder Salutski gegeben. Ich glaube, sie hießen Salutski.
Wer kennt sie nicht?
Die Gebrüder Salutski waren im Grunde so eine Drei-Mann-Mafia. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass es irgendwie hieß, dass die zusammen irgendwie 25 Jahre Knast auf dem Buckel hatten. Keine Ahnung. Aber jedenfalls waren das sehr, sehr rustikale Gefährten. Und leider durften die ab und zu auch einen Floorballschläger in der Hand halten und spielten tatsächlich einigermaßen brauchbar, aber waren eher dafür da, um den Gegner dann tatsächlich zu zermürben. Und das war damals so ein Spiel gegen Pittsburgh. Keine Ahnung, wie es ausgegangen ist. Aber ich kann mich bis jetzt dran erinnern, dass, ich glaube nicht Niklas Jede, sondern sein Bruder, der hat auch damit gespielt, aber Peter Jede hieß er. Lag nach unserem Fall auf dem Boden und wir haben gerade über diese Salutski-Brüder gesprochen und da spaziert einfach ein Salutski auf diesen Peter Jede auf dem Boden und nimmt einfach Anlauf und tritt ihn einfach mit Schmackes gegen den Kopf. Aber auf eine Weise, dass einfach alle sprachlos waren und sich in dem Moment wussten. Aber ich glaube, die Schiedsrichter haben es nicht gesehen und dann gab es irgendwie keine Karte oder es gab rote Karte und dann wurde sich geprügelt. Und also das war, ich weiß nicht, ob jemand den Eishockey-Film Slapshot kennt, das ist so ein Eishockey-Klassiker. Und da gab es auch immer diese drei sich prügelnden Brüder. Und genau diese Zalewski-Brüder gab es bei den Oilers vor einigen Dekaden. Ich glaube, das wäre heute wahrscheinlich nicht mehr erträglich. Aber da schließt sich so ein bisschen diese Verbindung zwischen Oilers und Pittsburgh und die Vergangenheit holt uns heute ein.
Ja, krasse Geschichte. Wobei ich ein bisschen schmunzeln musste. Du hast ja, glaube ich, gesagt, es sind drei Brüder und die haben zusammen 25 Jahre Knast auf dem Buckel.
Da geht eigentlich noch.
Da interessiert mich immer, da würde mich immer interessieren, wie sich das aufteilt, weißt du? Weil ich weiß nicht, ob du diese Statistik kennst. Ich glaube, Wayne Gretzky sagte ja was. Der hat einen Bruder, Brett Gretzky. Kennst du diese Statistik?
Das produktivste Brüderpaar.
Nee, das ist mittlerweile, glaube ich, das zweitproduktivste Brüderpaar. Ach, aber genau, für alle, die es nicht wissen. Also, Wayne Gretzky, größter Eishockeyspieler aller Zeiten. Hat gemeinsam mit seinem Bruder den Rekord für die zweitmeisten Punkte in der NHL aller Zeiten. Und zwar haben sie gemeinsam 2861 Punkte in der höchsten amerikanischen Liga erzielt. Man muss allerdings wissen, von diesen 2861 Punkten hat Wayne Gretzky 2857 gemacht und Brent Gretzky 4. So, also Wayne Gretzky alleine war halt relativ gut und mittlerweile sind sie, glaube ich, von den Sedin-Brüdern überholt worden. Das so Fun Fact am Rande. Ja. Von daher würde ich ganz witzig finden, wenn von den, wie hießen sie, Salutski-Brüdern?
Salutski-Brüder,
wenn von denen einer irgendwie 22 Jahre Knast auf dem Buckel hätte, einer 3 und einer 0. Aber nach der Story von dir hört sich's nicht so an, tatsächlich.
Kann sein, dass die zwei im Fluchtwagen saßen und auf den anderen gewartet haben.
Ja, genau, irgendwie sowas.
War. Ich kann ein bisschen Nachrecherche machen.
Ich würde mich freuen. Gut, und dann sind wir durch fürs Erste mit unserer News-Sektion und gehen rüber zu unserer News-Sektion 2 quasi zu WhatsApp Bundesliga. So, und die Bundesliga ist fertig. Wir müssen eigentlich nicht mehr über wahnsinnig viel sprechen. So ein paar News würde ich noch hinterher schieben. Die Saison ist ja mehr oder weniger durch. Zweite Bundesliga haben wir zuletzt drüber gesprochen, da war nur noch das Finale offen und da lag zuletzt Schenefeld 1-0 hinten gegen Lienthal. Wir haben drüber gesprochen, waren aber schon aufgestiegen aufgrund dieser etwas merkwürdigen Konstellation. Hat Schenefeld, also wir, haben die Serie dann aber noch gedreht bekommen, haben auswärts zweimal gegen Lienthal gewonnen. Das erste Spiel war auch wieder super, super knapp. Ist 8-7 ausgegangen nach Verlängerung, genau. Und ganz witzig eigentlich, weil ich vermute, der neutrale Zuschauer hat mit einem extrem engen Spiel auch am Sonntag, also mit einem extrem engen Spiel 3 gerechnet. Wir haben nämlich bis zu dem Zeitpunkt in der Saison 4-mal gegen Lienthal gespielt. Beide Teams haben 2-mal gewonnen. Alle 4 Spiele sind mit einem Tor Unterschied ausgegangen. Und 3 von den 4 Spielen sind auch erst in der Verlängerung entschieden worden. Also ich glaube, knapper kann eine Serie tatsächlich nicht sein an der Stelle. Aber Spiel 5 ist dann so ein bisschen das Gegenteil von dem gewesen und wir haben 11-2 gewonnen. Also das war dann zur Abwechslung eine relativ, relativ eindeutige Geschichte. Also Schenefeld damit Zweitligameister. Und ja, das Thema mit dem Aufstieg hatten wir ja schon nächste Saison wieder in der höchsten Liga vertreten. Auf der Gegenseite steht noch die Relegation. Könnte ja durchaus sein, dass es einen zweiten Zweitligisten gibt, der dieses Jahr aufsteigt. Abschließend weiß man es noch nicht. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist bisher nur das erste Spiel aus der Relegation gespielt worden. Das war tatsächlich relativ knapp, ist 6-4 ausgegangen. Allerdings hat München am Ende tatsächlich München das Spiel gewonnen. Zu Hause gegen den SCDRFK Leipzig, führt damit in der Serie 1-0 und die Serie geht damit zurück nach Leipzig. Ich glaube, wenn die Folge rauskommt, ist die Relegation auch schon durch. Aber wie gesagt, Stand jetzt steht es 1-0 und wird damit natürlich eine schwierige, aber ich denke nicht, also keine unmögliche Aufgabe für Leipzig. Also das Spiel war einigermaßen eng. Zu Hause spielt sich schon noch mal ein bisschen leichter als auswärts. Also schauen wir mal, ob Leipzig das noch gedreht bekommt. Dann gibt es noch kleine News zur zweiten Floorball-Bundesliga West und zweiten Floorball-Bundesliga Ost. Und zwar wird es nächste Saison ja so sein, dass es nicht mehr 3 Zweitligastaffeln gibt, sondern nur noch 2 Zweitligastaffeln und beide Staffeln dann mit 10 Teams. In der zweiten Floorball-Bundesliga West wird es dann sein, beziehungsweise Nordwest und die andere wird Südost. Gab es zuletzt noch so eine Regionalligameisterschaft darum, wer aufsteigen darf und wer nicht. Da haben gespielt Hannover 96, die U21 der Dragons Bonn und der TSC Wellingsbüttel aus Hamburg. Und da haben sich Hannover 96 und Bonn durchgesetzt, also die beiden steigen auf. Wellingsbüttel bleibt in der Regionalliga. Und in der Nordweststaffel sind damit dann nächste Saison folgende Teams am Start. Rooksel, die Dümpner Füchse, ETV Hamburg 2, Frankfurt Falcons, Lienthaler Wölfe, Mittelkirchen, Ebersgöns, Eichhorn Bremen und eben, wie gerade schon gesagt, Hannover 96, also das andere Hannover. Es kann scheinbar immer nur ein Hannover in der zweiten Liga geben und die U21 der Dragons. Und im Osten steigen die Eisbären Juniors Berlin auf, meines Wissens nach kampflos. Ich glaube, das war das einzige Team, was aufsteigen wollte. Und damit, ja.
Ja, dazu kann ich beitragen. Ist tatsächlich etwas überraschend für mich gewesen, dass das reicht, weil die Eisbären sind ja im Viertelfinale der Regionalliga Ost ausgeschieden. Dann gab es noch ein Halbfinale und jetzt steht noch ein Finale an, das ich natürlich sehr stolz verkünden muss, weil unsere Leica, also unsere zweite Mannschaft Berlins, wir spielen jetzt tatsächlich am Samstag das Finale gegen den MFBC Leipzig insofern ist das Rennen noch offen. Wir nehmen ja leider vor dem Wochenende auf, deshalb kennen wir doch den Sieger nicht. Aber tatsächlich ist es so, dass die Eisbären eigentlich als jemand, der im Viertelfinale rausgeflogen sind, jetzt dieses Aufstiegsrecht haben.
Ja, ist wieder diese halt Geschichte, dass scheinbar kein anderer wollte, ne?
Ja.
Ja. Und der Vollständigkeit halber, nächste Saison dann in Staffel Südost sind folgende Teams am Start: Ingolstadt, Potsdam. Das ist, glaube ich, sie heißen ja gar nicht Potsdam. Wie heißen sie? Havel, glaube ich, ne? Genau. Rennsteig, Dessau, Quedlinburg, Döbeln, die Saale, Biber aus Halle. Die Red Devils Wernigerode, freiwilliger Abstieg, hatten wir schon thematisiert. Wie gesagt, Eisbären Juniors Berlin. Und das letzte Team wird sein, der Verlierer der Serie SCDHFK Leipzig bzw. FBC München. Jo, und das war's dann auch schon wieder mit Bundesliga-News. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir in unser Hauptthema für heute. Wir haben es Oral History genannt. Ich habe das Gefühl, ähnlich wie im Pulsvortrag ist das so eine Klausel, die momentan irgendwie um die Gegend geschmissen wird. Das ist immer, wenn sich irgendwelche Leute zusammensetzen und einfach irgendwie irgendwas besprechen und dann so tun, als wäre das jetzt irgendwie die offizielle Geschichte, weil das noch nirgends anders besprochen worden ist. Und ich dachte, wir machen eine kleine Oral History. Zum einen von der 3 gegen 3 WM. Da warst nämlich du vor Ort und ich nicht. Von daher kannst du mir erzählen, was da so passiert ist. Und dann drehen wir den Spieß um und wir machen das gleiche vom Final Four, wo ich vor Ort war, aber du nicht.
Genau, das haben wir uns so richtig schön aufgeteilt, finde ich. Und ich glaube,
keine Kosten und Mühen gescheut. Das Konterpass-Team nee, einmal durch die halbe Weltgeschichte geschickt.
So sind wir. Geld spielt keine Rolle. Ich würde aber einfach mit dem Final Four vielleicht anfangen, der prioritätshalber und vom Verdienst her. Ich kann vielleicht so ein bisschen als Fragender in dieses Thema reingreifen. Und zwar, ich habe es so ein bisschen von außen natürlich verfolgt, weil wir in Finnland unterwegs waren. Ich fand das wirklich sehr aufregend. Also offensichtlich waren die Spielverläufe auch extrem spannend. Ich war ein kleines bisschen enttäuscht als Zuschauer, was so an Inhalten tatsächlich dann über die ganzen Social-Media-Kanäle rauskam. Ich glaube, insbesondere vom Finaltag kam sehr, sehr wenig außerhalb der Vereine. Also ich glaube, die Chemnitz war unglaublich heiß drauf, natürlich zu kommunizieren, was es zu kommunizieren gab.
Oh, zu Chemnitz habe ich nachher noch Geschichten, das sage ich dir. Aber mach mal weiter.
Ja, ja. Nee, im Grunde ist es eher so eine Einführung für jemanden, der eben nicht da war, dass man das wirklich versucht hat, umfassend zu konsumieren. Und das war dann halt alles ein bisschen durch diese Vereinsbubble etwas getrübt. Aber Tillmann, erzähl mal, wie war's? Übertreib.
Was mich noch interessiert hätte, hast du den Stream geguckt oder hast du nur in Anführungszeichen Instagram verfolgt
und sowas? Ich glaube, wir sind ab und zu mal immer in den Stream rein. Ich glaube, gerade bei dem Spiel Leipzig gegen Chemnitz, als es da am Ende so knapp und eng wurde, da haben wir gerade die Niederländer geputzt und haben parallel dazu noch einen Livestream geguckt. Also multitaskingfähig.
Ist gleichzeitig perfekt. Nee, okay, weil also ich war ja wieder Teil des Livestreams, genauso wie im letzten Jahr. Da hatten wir beide ja die Rolle als Nerds oder Experten inne, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Ich habe wieder für zwei Spiele Experte/Nerd gemacht und ein Spiel kommentiert. Und Social Media verfolge ich logischerweise nicht, wenn ich vor Ort bin. Ne? Also muss ich ja nicht, kriege ja alles mit. Aber ich hatte das Gefühl, dass wir, was Livestream angeht, schon ein richtig, richtig cooles Produkt auf die Beine gestellt haben. Also ich glaube, das konnte man sich gut angucken. Da war eigentlich, ich glaube, du konntest tatsächlich morgens den Stream anmachen und hattest dann den Tag über quasi komplett Bespaßung, bis du abends ins Bett gehen konntest, so nach dem Motto. Mhm. Hatten auch ein echt cooles Kommentatorenteam, waren auch ein bisschen mehr Leute als letztes Mal, sodass alle so ein bisschen verschiedene Sachen machten und das Ganze machen konnten, das Ganze ein bisschen kurzweiliger war. Also ich glaube, was den Stream angeht, war das schon richtig, richtig gut zu verfolgen von zu Hause. Davon abgesehen war es aus meiner Sicht auch ein richtig, richtig geiles Wochenende. Also mag jetzt überspitzt klingen, aber mir hat es echt richtig, richtig gut gefallen. Super viel Spaß gemacht. Mittlerweile ist das Ganze ja so eine Veranstaltung, wo man echt, ich sag mal, große Teile der Community treffen kann. Und ich habe da halt auch echt ein paar Leute getroffen, mit denen ich seit Jahren nicht geschnackt habe oder die man halt echt nur super selten sieht. Ne? Also vielleicht mal, wenn man irgendwie gegeneinander spielt. Gut, jetzt war ich ein Jahr in der zweiten Bundesliga, von daher sieht man die Leute dann vielleicht noch mal seltener oder man sieht andere Leute oder so. Also das Drumherum fand ich schon richtig cool. Ich hatte auch das Gefühl, dass in der Halle ein bisschen mehr los war, so an Sponsorenständen und so, und dass das Ganze auch ein bisschen cooler aufgeteilt war. Der Flowbar-Shop hatte einen riesigen Stand dieses Mal. Der war, glaube ich, deutlich größer als letztes Jahr. Dann war die Bundeswehr mit einem relativ großen Stand da. Habe ich nur so am Rande mitbekommen, aber das war mir auch nicht so bewusst, dass die da irgendwie noch als Sponsor scheinbar herangezogen worden sind. Ja, und die Max-Schmeling-Halle sieht halt, also optisch macht die schon einfach was her, ne? Da kann man nichts sagen. Alleine diese Geschichte, dass die machen sie auch so cool, wenn irgendwie so Essensstände gerade nicht im Betrieb sind, machen sie die ja so zu, aber es sieht nicht aus, als wäre da einfach irgendwie dann nichts los und ein leerer Essensstand oder sowas. Das finde ich ist immer so eine Kleinigkeit, die aber echt super doll ins Gewicht fällt, weil ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man irgendwie auf einem Konzert ist in einer großen Halle, aber der Act ist nur so groß, dass er irgendwie die halbe Halle ausverkaufen kann, dann sind da überall Essensstände, wo halt nichts los ist und du siehst immer, ja, okay, so groß ist er halt nicht. Das finde ich zum Beispiel auch in der Max Schmeling total cool gelöst. Aber der Reihe nach, ich bin Freitag schon angekommen, war dann Freitagabend tatsächlich auch bei diesem Nachtturnier-Nachfolger. Früher gab es ja immer das legendäre Nachtturnier. Das ist, glaube ich, in der Max-Schmeling-Halle einfach logistisch nicht möglich. Aber sie haben jetzt ja in der Nebenhalle am Freitagabend quasi dieses Ersatzturnier organisiert und geplant. Da war dieses Jahr noch relativ wenig los. Ich glaube, es waren 5 Teams am Start. Und es waren dann immer eben 4 Teams im Einsatz und das 5. Team musste pfeifen. Also ich glaube, das war eine einigermaßen anstrengende Veranstaltung. Aber sah aus, als hätten die Jungs und Mädels Spaß gehabt. Ich denke, das kann man in den nächsten Jahren vielleicht noch ein bisschen besser bewerben und ein bisschen größer ausbauen. Ich habe zumindest nur so am Rande mitbekommen, dass es überhaupt stattfindet. Das könnte ich mir vorstellen, dass es auch wieder richtig cool wird. Und beim Final Four selbst, also wir hatten echt ein paar Spiele, die richtig, richtig gut waren. Das Highlight aus der Damenkategorie war, ich denke, das mag jetzt nicht überraschend kommen, das hat man sich vorher schon gedacht, war das Spiel Hamburg gegen Weißenfels. Das war auch ein richtig, richtig enges Match und ich glaube, es hätte sich auch niemand beschweren dürfen, wenn Weißenfels gewonnen hätte. Weißenfels war das erste Drittel über komplett am Drücker. Hamburg hat ja am Ende 5-3 gewonnen, aber das erste Drittel hat eigentlich nur Weißenfels gespielt, das war schon krass. Hinten raus ist Hamburg dann besser und besser und besser geworden. Und haben am Ende jetzt, glaube ich, auch nicht unverdient gewonnen. Gerade im letzten Drittel hatten sie das dann einigermaßen in der Hand. Randy Klärbaum, Ina Jensen sind diese Saison, finde ich, nicht ganz so krass unterwegs gewesen gemeinsam, wie sie es letzte Saison waren. Aber haben zum Final Four auf jeden Fall ihr Mojo wiedergefunden. Die haben schon ein paar richtig schicke Buden gemeinsam gemacht. Und Leonie Kort im Tor von Hamburg hat also aus meiner Sicht das Spiel ihres Lebens gemacht. Das war wirklich, wirklich krass, was die alles rausgeholt hat gegen Weißenfels. Ja, und das andere Damen-Halbfinale zwischen Mainz-Ingolstadt, wo mir auch erst beim 4. Mal lesen eigentlich klar geworden ist, was das für eine wilde SG ist. Das sind irgendwie 400 Kilometer zwischen den beiden Orten oder so. Das war mir erst gar nicht bewusst. Bin ich jetzt erst drüber gestolpert. Die werden wahrscheinlich nicht so wahnsinnig oft gemeinsam trainiert haben, aber vielleicht ist es vor dem Final vorher doch ein paar Mal geklappt. Die haben ein ganz cooles Spiel gemacht gegen München. Da hat man aber schon gesehen, dass München einfach viel, viel mehr Großfelderfahrung hat und deutlich mehr Routine hat. Ich glaube, das erste Drittel ist direkt 5-1 oder 5-0 oder so ausgegangen. Ich habe die Zahlen gerade nicht vor Augen. Aber eigentlich war das mehr oder weniger entschieden nach einem Drittel. Dann muss man allerdings sagen, also du hast bei Mainz-Ingolstadt wirklich gesehen, mit jeder Minute Großfelderfahrung sind die halt besser geworden. Also die haben sich weniger und weniger und weniger abkochen lassen, standen hinten dann auch defensiv deutlich sicherer. Und was ich cool fand, ich glaube, sie haben dann schon tatsächlich in der 50. Minute oder 48. oder sowas, haben sie einfach angefangen, die Torhüterin zu ziehen und haben gesagt, ja gut, wir haben hier sowieso nichts zu verlieren, es kann nur in eine Richtung gehen. Und haben dann, glaube ich, tatsächlich die letzten 12 oder 10 Minuten oder so, immer wenn sie den Ball hatten, natürlich nur ohne Torhüterin gespielt und haben, glaube ich, tatsächlich auch kein Tor kassiert in der Zeit. Also den Kampfgeist fand ich auf jeden Fall lobenswert. Und das Damenfinale, um die Damenkategorie kurz abzuschließen, war dann so ein bisschen, ja, es war halt, man hat schon gesehen, dass es ein relativ großer Unterschied war. Also Hamburg, wie gesagt, also Vizemeister in der ersten Bundesliga geworden, gegen München, die in der zweiten Bundesliga unterwegs waren. Da sind halt schon ziemlich große Gräben zwischen den beiden Teams. Hamburg hat aus meiner Sicht gar nicht so gut gespielt. Also ich glaube, mit der Leistung gegen einen Gegner, der ein bisschen schärfer und ein bisschen ballsicherer gewesen wäre, hätte nochmal eng werden können. Aber ich hatte das Gefühl, dass München einfach so ein bisschen die Mittel fehlen, um die Fehler, die die Hamburgerinnen tatsächlich gemacht haben, zu bestrafen. Also sie sind schon 2, 3 gute Konter gelaufen, aber am Ende ist dann irgendwie der Ball versprungen oder es gab einen technischen Fehler oder so und dann kannst du die halt nicht konsequent zu Ende spielen. Und so konnte Hamburg das halt relativ beruhigt runterspielen. Cool fand ich, dass sich die Münchnerinnen nicht aufgegeben haben. Stand ja 4-0 zum letzten Drittel. Und dann sind sie nochmal auf 4-2 rangekommen. Dann wurde es nochmal ein bisschen knapp. Hamburg hat tatsächlich auch die dritte Linie runtergenommen, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Hat dann aber relativ schnell wieder ein Tor gemacht. Und dann ist es eben 5-2 über die Bühne gegangen. Und ja, also wir haben beim Final Four, glaube ich, schon selbst drüber gesprochen. Ich glaube, es gab selten einen verdienteren Pokalsieg. Weil die Hamburgerin, gut, das Finale war jetzt wahrscheinlich nicht das anspruchsvollste Spiel in deren Pokalsaison, aber sie haben ja vorher Weißenfels, Grimma und Dümpten aus dem Weg räumen müssen. Also alle drei Top-Teams aus der ersten Liga. Ich glaube, weniger Losglück da gab es selten auf dem Weg zu einem Titel. Ja, und dann Herrenkategorie ist ja völlig über die Stränge geschlagen. Hast du mitbekommen, was Chemnitz gegen Leipzig los war? Oder?
Ja, ich hab's gesehen und wir haben es ja, wie gesagt, so live geguckt. Also ich glaube, das sind so genau die Spiele, die wir in so einer Halle haben, ne?
Das war so krass. Vor allem, also ich war halt als Nerd, Experte, was auch immer im Einsatz bei dem Spiel. Und am Ende sind ja wirklich alle 30 Sekunden, also jetzt in Echtzeit, alle 30 Sekunden Tore gefallen. Ich kam wirklich nicht hinterher zwischen Aufstehen, Spielern gucken, zum Laptop rennen, die Szene cutten, wieder hinten, da war schon das nächste Tor gefallen. Aber der Reihe nach, Spiel ist ja, glaube ich, am Ende, ich weiß es gar nicht. 9-8 ist es dann ausgegangen für Chemnitz nach Verlängerung. Aber wie wir da hingekommen sind, war ja total krass. Also war eigentlich ein Spiel auf Augenhöhe meiner Ansicht nach. Größtenteils zumindest. Leipzig deutlich mehr Strafen bekommen als Chemnitz. Chemnitz daraus natürlich profitiert, das ein oder andere Powerplay-Tor geschossen. Gab auch wilde Geschichten. Es gab ja bei dem Final Four, gab es ja zum ersten Mal in der deutschen Floorball-Geschichte meines Wissens nach einen Video-Referee, beziehungsweise keinen Video-Referee, aber einen Videobeweis. Der ist auch zweimal zum Einsatz gekommen. Einmal von Leipzig gefordert, einmal von den Schiris selber quasi herangezogen. Das Spiel hat Stories für irgendwie eine halbe Stunde Podcast geboten, glaube ich. So ganz weit möchte ich das jetzt gar nicht ausführen. Aber auf jeden Fall Chemnitz immer weiter weggezogen in dem Spiel, immer weiter weggezogen in dem Spiel. Kurz vor Drittelende des zweiten Drittels stand es noch 7-2 für Chemnitz. Dann macht Isaiah Hummel noch ein richtig, richtig schönes Tor zum 3-7 aus Sicht der Leipziger. Und dann schaffen die es wirklich tatsächlich im letzten Drittel nochmal so ein bisschen zurückzukommen. Dann machen sie das 4-7, dann machen sie das 5-7, brauchen dann aber sehr lange, können eine Überzahl nicht nutzen und nehmen dann irgendwann den Torhüter raus. Und dann schießt Vaino Özkeri-Pavilainen das 8-5 aus Sicht von Chemnitz bei Minute 18 und 15 Sekunden. Und dann dachte man wirklich, ja gut, das Spiel ist vorbei. Und du hast auch gemerkt, die Leipziger, die glauben eigentlich nicht mehr dran. Also von mir aus können die sich auch hinstellen und sagen, ja, wir haben immer dran geglaubt, aber haben sie nicht. Also bei der Körpersprache, eigentlich waren die fertig mit dem Spiel. Und bei 19:33 macht Even Tessmann dann noch ein Tor zum 6-8 aus Sicht von Leipzig. Und dann, weißt du merkst, als wenn sich Teams schon gar nicht mehr so richtig freuen. Dann ist es so, bisschen Ergebniskosmetik, wir klatschen nochmal ab, wir wissen, wir müssen noch weiterspielen. Aber es sind halt nur noch 27 Sekunden. ich weiß, es ist Flowboy, aber wenn es gut läuft, machst du da vielleicht ein Tor. Zwei Tore machst du wahrscheinlich nicht. Und dann schaffen sie innerhalb von 16 Sekunden noch ein Tor zu schießen. Das ist dann Marc-Olli Bothe, der den von der linken Seite reinknallt. Und dann schießen sie innerhalb von 7 Sekunden tatsächlich das 8-8. Das ist dann Radim Kühnel nach Assist von Svensson Hoppe. Das war auch richtig schön rausgespielt, also nochmal rausgelegt. Und der hat dann einfach Schussposition, so Halbposition, noch einigermaßen weit weg, aber haut den dann rein. Dann steht es wirklich 8-8. Also das war so krass. Es sind irgendwie 3 Tore gefallen im Mann von 23 Sekunden. Das habe ich so noch nie gesehen
im Flowboy. Ich springe da ganz kurz rein, weil das ist genau das, was ich an diesem am unglaublichsten oder magischsten finde.
Ja,
dass
ja.
Du hast diese so Phase, also die Kombination dieser letzten Minute damit, wie das Spiel am Ende aber ausgeht. Also das, diese Kombination ist nochmal, die gibt ihm nochmal was Wahnsinnigeres. Ne? Also dass diese letzte Minute so passiert, wie sie passiert ist, ist Wahnsinn. Und dass du als gegnerische Mannschaft, als Chemnitz, jetzt in dem Moment nicht sagst, okay, wisst ihr was, das ist unentschieden, das ist für uns genug, wir gehen uns da draußen vor die Halle aufhängen.
Und was ich dazu noch ergänzend sagen will, also ich war, das wird ja immer ganz viel zitiert, ne, das Wunder von Neuchâtel und so von der Damen-WM, das wird ja eigentlich jedes Mal angesprochen, wenn irgendwie sowas passiert ist. Da war ich auch in der Halle, das war nicht so krass wie das hier. Also so vom Verlauf her war das sicherlich auch heftig, aber die Kürze von dieser Zeitspanne, dass sie es tatsächlich innerhalb von wirklich 23 Sekunden noch schaffen, das Ding auszugleichen, das war wirklich, wirklich krass. Naja, und dann geht's halt in die Verlängerung. Und wenn du in den Saisonmanager guckst, dann steht hier bei 50 Sekunden in der Verlängerung steht, Olli Wiegmann schießt ein Tor. Das ist aber nur so ein bisschen die halbe Geschichte, weil am Ende wird es eigentlich damit entschieden, dass Olli Wiegmann einfach auf der linken Seite den Ball hat und den so, ich sag mal, so mehr oder weniger reinflankt, also versucht an langen Pfosten zu legen. Und dann steht da Olli Bothe und schießt halt ein Eigentor aus dem Bilderbuch. Und also er kickt den halt einfach mit dem Fuß am langen Pfosten rein, weil er gerade in der Rückwärtsbewegung war,
weißt du? So bitter.
Und oh, da ist mir echt ein bisschen das Herz gebrochen an der Stelle. Also das Ende war so unwürdig für dieses Spiel. Oh, das tat mir echt ein bisschen weh, muss ich sagen. Das war so, also war ultra geiles Spiel. Man könnte auch sagen, es konnte nur so kommen. Aber es war so bitter einfach. Also das habe ich echt gelitten mit Leipzig.
Ich musste in dem bei dem Eigentor natürlich Overtime, ich musste an 2017 denken, Dessau, wo wir gegen Weißfels gespielt haben und Verlängerung. Und da wird so ein Ball in die Mitte reingeflankt und Fabio Witte lenkt sich ins eigene Tor, nochmal gegen den Torwart. Also dieses in der Overtime ein Eigentor reinzulegen, ist einfach, das tut einfach so weh. Das tut einfach so weh.
Ja, vor allem, das ist halt das Krasse, ne? Also es ist ja nicht nur so, dass, also man sagt ja immer, das und das Team hatte das Momentum. Und also Leipzig hatte ja nicht nur ein Momentum, die hatte ja einen kompletten Güterzug von dem Ding voll, weißt du? Also so nochmal ins Spiel finden als Chemnitzer Mannschaft ist schon wirklich krass. Und dann wird das Ding halt so entschieden. So, ja. Also das war komplett abgefahren. Halbfinale Hamburg gegen Schriesheim. Kann man aus meiner Sicht relativ kurz abhandeln. Also ich fand da beide Teams nicht so wahnsinnig überzeugend. Ich finde, Hamburg hat bei weitem nicht sein bestes Spiel gemacht. Das war schon vernünftig und solide, was sie da aufs Parkett gespielt haben. Ist 6-3 ausgegangen am Ende das Spiel. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass sie irgendwie mit der letzten Konsequenz und der letzten Schärfe gespielt haben. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass Schriesheim so ein bisschen die Mittel gefehlt haben, um das zu bestrafen. Also irgendwie, ich glaube, das war Mitte zweites Drittel. Ja, genau. Mitte zweites Drittel, so Minute 27 oder sowas, kriegt Hamburg eine doppelte Zeitstrafe. Da hat Schriesheim dann tatsächlich eine Minute 20 doppelte Überzahl und sie schaffen es halt nicht daraus, ein Tor zu machen. So, da stand es noch 3-2 tatsächlich aus Sicht von Schriesheim. Die haben am Anfang den ein oder anderen Konter ganz gut gelaufen und sind dadurch relativ lange in Führung gewesen. Und an der Stelle hätten sie, glaube ich, die Führung unbedingt ausbauen müssen. Also zumindest mal das 4-2 machen, vielleicht auch das 5-2. Also das wäre, glaube ich, die Stelle gewesen, wo sie das Spiel hätten holen können. Aber dann nutzt Hamburg eine Überzahl auf ihrer Seite, dann steht es 3-3. Dann machen sie am Ende von dem Drittel noch ein Penalty rein, dann ist 4-3. Und im letzten Drittel ziehen sie dann auf 6-3 davon. Also ich hatte da, auch wenn Schriesheim tatsächlich relativ lange geführt hat, hatte ich nie so das Gefühl, dass Hamburg nicht noch irgendwie ein paar Körner zulegen und das Spiel für sich entscheiden kann, so. Also es war, klar, gerade vom Verlauf her auch, es war kein schlechtes, es war ein relativ normales Flowball-Spiel. Im Gegensatz zu dem Spiel vorher, wo ich glaube, alle das komplette Adrenalin für den Samstag schon mal verbraten haben, war das dann, war immer noch guter Flowball, den man sich angucken konnte, aber war halt kein Highlight. Ja, und dann das Finale von der Herrenkategorie, das hat eben nochmal ganz andere Stories geschrieben. So die ersten 25 Minuten von dem Spiel oder so, oder sogar 30 Minuten, ich würde sagen die erste Hälfte, hatte man eigentlich das Gefühl, Chemnitz hat gar keine Chance. Also es hat nur Hamburg gespielt, haben nur 3-0 geführt zu dem Zeitpunkt, hätten aus meiner Sicht da auch schon früher führen können. Man hat schon auch gesehen, dass die, glaube ich, ein bisschen Körner sparen konnten am Tag vorher. Also die waren aus meiner Sicht im Kopf schneller, körperlich schneller. Also wenn du mir zu dem Zeitpunkt gesagt hättest, Chemnitz holt das Spiel, dann hätte ich gesagt, also klar, also von mir aus, aber ich wüsste jetzt nicht wie. Und auch da wieder schafft Chemnitz es eben so nach und nach, sich das Momentum quasi so zurückzuklauen. Also machen dann erst ein Tor durch Scholz bei Minute 33, dann ein Tor durch Langenstraß bei Minute 38. Das waren auch alles so richtig dreckige Abpraller. Also ich glaube, die ersten 4 Tore oder so, die Chemnitz macht, sind alles so, wir hauen den Ball aufs Tor, wir hauen ihn nochmal aufs Tor und der nächste Abpraller, der geht dann wirklich rein. Also das war so ein bisschen das Mittel zum Zweck, aber sie haben es, wie gesagt, geschafft, sich damit so nach und nach das Momentum zurückzuklauen. Und Anfang des letzten Drittels bricht Hamburg dann irgendwie, ich weiß nicht, ob mental oder körperlich oder wie auch immer, ein bisschen ein. Da macht dann Chemnitz einfach innerhalb von einer Minute und 10 Sekunden oder so, machen sie aus dem 2-3 Rückstand eine 5-3-Führung.
Ich habe ja mitbekommen, dass parallel also im Rahmen des Final Fours fand ja der Sportpsychologie Kongress oder so ein Workshop statt.
Ja.
Und mich, also ja, alle hinschicken. Die standen doch Spalier bei dem, was hier abging, weil da ist wieder, das sind so viele Teilmomente drin, weil du hast ja diese 3-0-Führung von Hamburg und dann kommt Chemnitz jetzt auf dieses 2-3 ran. Das ist jetzt erstmal ein regulärer Verlauf. Also das kannst du ja mal haben. Jetzt ist mal der Gegner dran. Aber jetzt gehst du in diese Pause. Du schlägst jetzt 2-3 hinten. Du wusstest aber, du hast auch mal 3-0 geführt. Also dieses Spiel kannst du auch eigentlich reißen. Und dann kassierst du in den ersten 1 Minute 42 Sekunden, kassierst du einfach 3 Tore rein. Und liegst nicht mehr 3-0 vorne, sondern 5-3 hinten. Also was paralysiert die Mannschaft in dem Moment, dass sie sowas zulässt?
Ja, der ist schon krass. Ja, und ab dann war es mega enges Spiel, einfach auf Augenhöhe. Dann stand es irgendwie bei Minute 52, stand es dann 6-6. Dann schafft Chemnitz nochmal 2 Tore zu machen, Strafschuss von Olli Wiegmann, dann Tor von Pavilein, dann stand es 8-6 bei 17:45. Dann zieht Hamburg den Torhüter raus, also auch da geht es in 6 gegen 5, bleibt uns scheinbar nicht erspart. Dann schafft Maxi Schröder tatsächlich ein Empty-Net-Tor, dann steht es 9-6 für Chemnitz und eigentlich denkt man, na, da kann ja eigentlich nichts mehr passieren. Aber dann, das war bei Minute 18:51, macht dann Paul Dall ein Tor und Chemnitz nimmt sofort die Auszeit, obwohl sie noch 2 Tore vorne sind. Ich weiß gar nicht, ob das so smart ist an der Stelle, weil sich der Gegner ja auch nochmal besprechen kann.
Absolut. Ne?
Hamburg hatte keine Auszeit mehr. Kann nochmal klären, okay, wir haben 1-10, genau. Wir brauchen 2 Tore, was machen wir und so. Aber Chemnitz ist wirklich, wirklich, wirklich der Stift gegangen, hatte ich den Eindruck. Dann haben die sich zusammengesetzt, gut, wir müssen das jetzt runterspielen. Und dann 10 Sekunden vor Schluss macht Luca Vogel das 8-9. Und du hast bei Chemnitz richtig gesehen, so dieses, oh nein, nicht schon wieder. Es kann nicht schon wieder passieren. Und ich glaube, bei tatsächlich 19:58 oder sowas nimmt sich Philipp Wilbrand, der heiß war wie Frittenfett das ganze Wochenende über, nimmt sich nochmal so einen Abschluss von der rechten Bande, wo ich gedacht hätte, wenn irgendwer nicht schießen darf an dem Wochenende bei Hamburg, dann ist es Philipp Wilbrand. Aber er kriegt nochmal einen Abschluss. Und der bringt den ganz knapp ans Außennetz. Und die halbe Halle ist schon am Ausrasten, vor allem der ETV-Fanblock, weil ich saß da mit drin und aus unserer Perspektive sah es so aus, als wäre es der Ball reingegangen. Und erst so 2 Sekunden später oder 1,5 oder so hast du gesehen, nee, der Ball ist tatsächlich neben dem Tor. Und dann liefen die letzten 2 Sekunden runter und Chemnitz hat gewonnen. Aber das war auch, ja, also wie gesagt, das Final Four hat eine Menge Geschichten geschrieben dieses Jahr. Also war wirklich von den Spielen her und auch von der Kulisse und so her richtig, richtig geiles Wochenende.
War ja auch für die Chemnitzer der erste Titel, wo ich mich jetzt überhaupt erinnern kann.
Ja. Ever. Da habe ich noch 1-2 Anekdoten zu. Beide haben mit David Reich zu tun, geschätzter Kollege und Multimedia-Mensch von den Floorfighters Chemnitz. Den habe ich nämlich, ich glaube, es war sogar im Finale oder im Halbfinale, ich bin mir nicht sicher. Wir hatten da ja oben, du erinnerst dich ans letztes Jahr, wir hatten da oben so unsere Höffner-Ecke. Also die Möbel, da sind von Möbel Höffner gesponsert, deshalb heißt sie so, wo dieser Expertentisch war und wo die Gäste zwischendurch abhingen für die Interviews und sowas. Und wir haben von da das Spiel geguckt und da kam David Reich irgendwann vorbei in seiner Funktion als Fotograf von den Chemnitz und er sagte nur so, wir haben es so verdient, wir haben noch nie was gewonnen, wir holen das jetzt. Das war ganz geil. Und Wir haben vorhin schon kurz drüber geredet, also was Chemnitz an Social Media Arbeit momentan abliefert. In der letzten Folge haben wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Das ist unfassbar gut. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich richtig geil. Und also auch sowohl in der Anzahl als auch in der Diversität, da gibt es irgendwie momentan jeden Tag irgendwie eine neue Instagram-Story oder ein neues Instagram-Reel oder so. Und es sind immer Sachen, wo ich denke, boah, coole Szenen, die habe ich noch nicht gesehen. Und es gibt ein ganz geiles Reel, ich muss mal gucken, ob wir das vielleicht irgendwie sharen können auf unserem Profil oder sowas. Da sieht man nicht, die meisten Reels sind, glaube ich, Filme, die David Reich selber macht, aber bei diesem Reel wird er halt gefilmt, wie er filmt. Und das ist direkt am Ende vom Finale und dann ist er da vor dieser Pressetribüne quasi. Also er ist vor dem blauen Chemnitzer Block, vor der Pressetribüne und filmt so das Chemnitzer Team, wie die quasi auf ihn und auf die Fans zulaufen zum Jubeln und geht so mit seiner Kamera immer weiter rückwärts und merkt aber, dass beim Filmen der Pressetisch immer näher kommt und beim Filmen lehnt er sich so im 90-Grad-Winkel nach hinten, um auf keinen Fall irgendeine Szene zu verfassen und klettert so rückwärts in so einer Spinnenbewegung irgendwie auf diesen Pressetisch drauf. Also total krass. Der hat sich ins Zeug gelegt für die Filme, sag ich dir. Er hat wahrscheinlich so 1,5 Bandscheiben verloren in der Szene. Muss ich mal gucken, ob ich das rausfinde und ob wir das irgendwie teilen können. Das war
ja, ich finde das großartig, wenn gerade so verdiente Spieler, die ihre Karriere hinter sich haben, wenn sie halt ihre späteren Qualitäten da so reinbringen, weil das ist ja wirklich überragend, was sie jetzt gemacht haben. Das ist, ich glaube, so ein Standard, den sollten sich alle Vereine abgucken und es ist jetzt auch keine Rocket Science. Also klar, du brauchst ein gewisses Talent und technisches Verständnis, aber es ist einfach toll, dass man sich überhaupt bemüht, das so zu machen. Ich würde übrigens nur einen ganz kurzen Einwurf, als ich das Stichwort Höfner-Ecke gehört habe, bringen. Und zwar war ich sprachlos, als mir verschiedene Screenshots geschickt wurden von einer sehr unglücklichen, sehr, sehr unglücklichen Ausschnitt. Und zwar offensichtlich hat man, jetzt ist es relativ schwer zu erklären, wir werden das Bild wahrscheinlich dann auch posten müssen, aber man muss sich ja vorstellen, dass dieser Livestream, der wird gezeigt und man kennt es ja, sehr oft wird das Video auf dem Bildschirm nochmal umrahmt von so einer Werbeleiste, ja, also von links und unten und rechts ist einfach nochmal so ein Bild zu sehen, weil ein Sponsor sich da darstellt. Und tatsächlich war diesmal dieser Rahmen so gestaltet, dass ich auf dem Stuhl saß, neben mir dieser Höfner, was ist denn das? Irgend so eine Tonne. Und aber es war so unglücklich, dass es so aussah, als würde ich im Grunde mit den Leuten dort sitzen.
Ja, genau.
Wirklich das war schrecklich.
Das Video ist letztes Jahr entstanden. Also das Video ist quasi einfach ein Abfall, wo du im letzten Jahr die Leute auf der Couch interviewt hast. Und das haben sie da quasi reingeschnitten. Es sieht halt wirklich auf vielen Einstellungen so aus, als würdest du einfach mit auf dem Sofa sitzen.
Also ich schätze sehr, offensichtlich sehr haben sich die Ausrichter sehr gewünscht, dass ich anwesend bin, haben mich da einfach in diese Livestreams einfach reingeklebt. Ich nehme es als Kompliment.
Kleine subtile Nachricht an dich. Ja, also, das wäre meine Oral History zum Final Four 2024. Haben Sie Rückfragen?
Überragend. Ich bedauere es, dass ich nicht zeitgleich an zwei Orten sein könnte, aber ich bin ja kein Quantenteilchen oder wie die Dinger heißen. Vielleicht würde ich einfach fragen, eine Sache hätte ich noch, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unwichtig, aber wie sah es eigentlich draußen aus? Weil da war ja auch so ein bisschen der Anspruch, dass so ein bisschen vor der Halle was passiert, weil das hat man ja in der Vergangenheit nicht so ganz hingekriegt.
Ja, also viel, viel besser als letztes Jahr. Ich muss sagen, ich war nicht so viel vor der Halle. Ich war halt in der Halle. Aber ich habe auch so ein bisschen überlegt, es ist halt jetzt im Mai stattgefunden und letztes Jahr war es ja noch im März. Ich finde es eigentlich ein bisschen uncool, war zumindest meine Meinung bisher. Ich finde es eigentlich cooler, wenn das Ganze so, ich sag mal, irgendwie so Richtung Ende reguläre Saison stattfindet, weißt du?
Dann Brücke
so
zu den zwei Playoffs. Ne?
Ja. Ja, genau. Also meinetwegen nicht unbedingt direkt vor den Playoffs, aber vielleicht so zwei Wochen vor Anfang Playoffs oder sowas. Dann hast du quasi da ein Highlight und die Titelvergabe und dann geht's eben weiter mit den Playoffs und dann hast du da am Ende der Playoffs die deutsche Meisterschaft. So, das finde ich von der Abfolge her ganz cool. So wie es jetzt ist, hast du ja quasi deutsche Meisterschaft. Und eine Woche oder zwei Wochen später hast du direkt die nächste Titelvergabe. Das finde ich ist eben super gebündelt und weiß nicht, ich finde, man könnte die Highlights aus der Saison ein bisschen besser strecken. Gleichzeitig ist es aber so als offizieller Abschluss der Saison, wenn man jetzt mal Sachen ausklammert wie Relegation, wobei die nächstes Jahr, glaube ich, auch tatsächlich vor dem Final Four sein wird. Es ist schon eine richtig, richtig runde Sache und macht einfach mega Spaß, das muss man auch sagen. Und Max-Schmeling-Halle im Mai bei Sonnenschein ist schon nochmal was ganz, ganz anderes als Max-Schmeling-Halle im, erinnerst du dich, also ja. im März bei Schnee.
Ja, absolut. Ich hatte ja, ich das hatte war schon ja, cool.
Also gerade um deine Frage noch zu beantworten, gerade gegenüber ist ja auch dieser riesige Park. Mhm. Wenn man zwischendurch mal ein bisschen Pause haben will oder sich ein Spiel vielleicht auch mal nicht angucken will oder sowas, kann man da super rumhängen. Und sie hatten vor der Halle, es gab auf jeden Fall, ich glaube, ein, zwei Buden mit Essen und Trinken und sowas. Und sie hatten, ich glaube, eine Hüpfburg gab es und zwei Outdoor-Felder. Ein ganz, ganz kleines, was, glaube ich, so ein bisschen für Kinder war, einfach zum Daddeln. Und das ganz normale Street-Floorball-Feld, glaube ich, wo auch die ganze Zeit Action war. Also es war auf jeden Fall viel, viel, viel mehr los als letztes
Jahr. Ja, ich glaube, diese Felder, Outdoor-Felder, die wirken zwar so banal, aber es bringt halt so viel, ne? Weil die Leute ja Sportart irgendwie sehen. Ja,
und allgemein war das Ganze drumherum, hatte ich das Gefühl, da wurde nochmal ordentlich was draufgepackt im Vergleich zum letzten Jahr.
Ja, ich hatte ja im Vorfeld zwei Wochen davor oder eine Woche davor, hatte ich ja unsere Sonderfolge aufgenommen mit Niklas Wangnit, der beim Dachverband mitverantwortlich ist für die Veranstaltung. Da haben wir auch so ein bisschen besprochen, dass eben diese Gefahr besteht, auch dass es vielleicht das letzte Final Four in der Max-Schmeling-Halle war, weil es eben diese Terminprobleme gibt. Und das,
ja, ich hoffe nicht.
Und die Veranstaltung halt immer weiter und weiter so ein bisschen in die Zukunft verlagert wird. Ich sehe das ähnlich. Ich hatte da ihm ja auch gesagt, also wenn es ich würde es mir jetzt nicht so wünschen, aber selbst wenn man diese Veranstaltung Mitte August setzen würde, ich übertreibe jetzt, würde ich es trotzdem dort machen, solange ich jetzt nichts habe, was ansatzweise ebenbürtig ist, weil einfach diese Chance, eine solche Kulisse zu bauen und dann letztendlich auch das Material zu haben, das du dann in die Welt raustragen kannst, also das brauche ich, das kriege ich nicht in der Brüderstraße. Also das ist halt so.
Ja, das stimmt. Ja.
Ja.
Also Fazit aus meiner Sicht, richtig cooles Event. Kann ich empfehlen. Ich hoffe, es ist wieder in der Max-Schmeling-Halle nächstes Jahr. Kommt vorbei. Punkt.
Wunderbar. So, und ich soll kurz und bündig, packe ich mal unsere Reise nach Finnland zusammen zur 3 gegen 3 WM. Und zwar, also ich muss sagen, es war wirklich schön. Es war wirklich schön und ich muss sagen, es war sogar noch schöner und besser und sinnvoller, wenn ich das Wort nutzen kann, als ich ursprünglich dachte, dass es sein wird. Also es war wirklich eine gelungene Veranstaltung. Wenn ich das jetzt so ein bisschen segmentieren soll, es war wirklich sehr schön aufgebaut. Also im Grunde war das
Mach doch mal einen Reisebericht. Wann ist denn Team Deutschland 2 eigentlich los?
Du hattest einen Impulsvortrag und ich mache einen Reisebericht. Wir haben uns tatsächlich so ein bisschen zerplant oder kamen so ein bisschen bröckchenweise an fanden uns dann irgendwo in der Weltgeschichte auf irgendwelchen Flughäfen dann zusammen, kamen dann irgendwann am Freitag an. Da muss ich eine Sache einstreuen, was absolut überragend ist. In finnischen Zügen gibt es einen Hundeabteil. Und wer mich etwas besser kennt, weiß, dass ich leider eine wirklich krankhafte Schwäche für Hunde habe. Und das war einfach so überragend, weil neben mir saß so eine Dame, die hatte Leon, das war so ein ganz kleiner weißer, ich will es jetzt nicht groß ausführen, aber überragendes Konzept, Hundeabteil. Jedenfalls kamen wir dann irgendwann an, hatten unseren Spaß am Freitagabend, haben tatsächlich sogar noch ein Probetraining in dieser Halle mitgenommen, durften ein Freundschaftsspiel gegen das andere deutsche Team machen und die Ausrichter haben es sehr, sehr schön aufgezogen, also es waren insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Felder, 4 oder 5 Felder, so etwas kompakterer Natur. Also wenn man sich das anschauen wollte, musste man entweder stehen und es gab so ein paar Stühle. Und dann gab es tatsächlich so eine Art Center Court, wo drumherum auch nochmal so ein Podium gebaut war für, ich sag mal, wir haben es versucht zu schätzen, aber sagen wir mal so 200, 250 Zuschauer. Sah wirklich sehr, sehr fein aus. Gareflow top ausgelegt. Es gab natürlich viele Sachen, die man hätte vielleicht noch ein bisschen besser machen können, aber jetzt für Premiere...
war ja auch erstes Mal, ne?
Absolut, absolut. Und das hat tatsächlich Spaß gemacht. Für uns ging es dann am Samstag früh los. Ich muss sagen, ich bin ja wirklich der Letzte, der sich über Lospech beschwert. Aber also, wenn es bei Wikipedia eine Definition von Lospech gibt, dann war das unsere Mannschaft bei dieser Veranstaltung, weil wir haben ja tatsächlich, das war so ein bisschen der sehr ungeschickter Modus, also wir hatten eine Vierergruppe und es gab auch Fünfergruppen und es zählten tatsächlich dann immer so alle Punkte und alle Vergleiche und so weiter und so fort. Und in unserer Vierergruppe war der zukünftige Weltmeister, also das lettische Team. In unserer Gruppe war die stärkste finnische Mannschaft und zwar, haben wir dann später festgestellt, war das die F-Liga-Mannschaft von Lahti. Und wir hatten noch die zweiten Amis am Start. Wir haben uns tatsächlich, glaube ich, sehr würdevoll geschlagen. Gegen die Finnen haben wir irgendwie 4-8 verloren. Gegen die Letten war das sehr schwer zu spielen. Die Letten waren tatsächlich so die einzige Mannschaft, der du von den Top-Teams, der du angesehen hast, dass sie jetzt nicht nur wirklich sehr gute Spieler mitgebracht haben. Das sind alles Spieler der ersten Auswahl Zahl gewesen, sondern die sich auch taktisch vorbereitet haben. Also du hast gesehen, die haben versucht, so ein bisschen aus der zweiten Reihe immer zu kreuzen, Spieler am langen Pfosten. Also da war System drin. Ja? Bei den anderen Top-Teams, bei den Schweden oder Finnen, das waren ja auch alles Top-Spieler, hast du gesehen, dass das sehr individuell war und hier schießen und dann nachlegen. Also es war jetzt nicht so filigran und durchdacht. Jedenfalls haben wir uns dann durch diese Gruppenphase gekämpft, kamen dann halt jetzt nicht in dieses Hauptfeld weiter, in diese Hauptplayoffs weiter und wanderten im Grunde in diese BWM. Was sich aber im Nachhinein im Grunde als Glücksgriff erwiesen hat, weil wir dann natürlich viel mehr Spieler hatten und natürlich auch noch mal viel mehr Spaß am Event. Wir haben dann, glaube ich, Holland geschlagen oder die Niederlande geschlagen im Viertelfinale, im Halbfinale spätabends. Da hatten meine 40-jährige Knochen ihr fünftes Spiel. Hielten sich aber sehr tapfer und sehr wacker, haben wir noch Italien geschlagen und am nächsten Tag durften wir im Grunde das vorletzte Spiel dann auch nochmal auf dem Center Court gegen die USA spielen. Also das war am Ende der ganzen Geschichte letztendlich eher fast Glück im Unglück, dass wir eben nicht weitergekommen sind ins Hauptfeld, sondern dass wir halt diese BWM spielen konnten, weil wir einfach am Ende tatsächlich viel mehr Spaß hatten. Und im Finale diese Amis, die verdächtigerweise untereinander Schwedisch gesprochen haben, was uns halt ein bisschen aufhorchen lassen. Und es war tatsächlich dann etwas unglücklich, das Spiel. Wir haben lagen relativ schnell 0-4 hinten, haben uns dann nochmal rangekämpft, haben dann mit 4-5 verloren. War aber nicht unser bestes Spiel. Tatsächlich hat es dann so ein bisschen noch wehgetan. Also das war tatsächlich, alles war super und alles hat uns gefreut, aber das war ein bisschen unglücklich. Was dazu kam, war natürlich, dass unser vermeintlicher Topscorer Vinny Jordan seinen Job natürlich überhaupt nicht erfüllt hat, weil er sich durch die Finnen in der, glaube ich, 8. Spielminute über die Bande hat knocken lassen und mit seinem Arm auf so ein Metall, also so eine Metallschraube im Boden aufkam.
Das klingt übel.
Ja, und wir wussten nicht, ob der Arm gebrochen ist, weil da war gute Wunde drin und in Schweden irgendwie im öffentlichen Krankenhäusern wird am Wochenende irgendwie nicht geröntgt, also wurde er da ein paar Mal bandagiert und hat sich aber als sehr verlässliches Vereinsmaskottchen erwiesen und hat uns tatsächlich durch seine Aura und bloße Anwesenheit bis ins Finale getragen. Im Finale haben wir ihn dann reanimiert. Aber das hat uns tatsächlich dann, glaube ich, kein Glück gebracht, weil wir uns halt nicht mehr so fleißig in dieses Verteidigen gestürzt haben und dann gab es halt diese Pleite. Aber wie gesagt, also sportlich war das alles super. Tatsächlich würde ich aber sportlich gar nicht so sehr uns hervorheben, obwohl wir schon sehr stolz auf unsere Leistung waren. Ich würde die deutschen Damen hervorheben. Ich weiß nicht, ob das wie gut die alle das irgendwie verfolgt haben, aber die deutschen Damen haben es ja tatsächlich bis ins Halbfinale geschafft.
Genau. Also in ihrem Halbfeld. Ich kann ja vielleicht kurz berichten. Also ich habe nicht Ergebnis verfolgt oder so, aber das ist schon, glaube ich, das hat man schon mitbekommen. Also irgendwann habe ich gesehen, Team Deutschland 1 habe ich tatsächlich nichts mitbekommen, aber Team Deutschland 2 steht im Finale der B-Kategorie, habe ich mitbekommen. Ja. Also das wusste ich vorher schon. Und die deutschen Damen stehen im A-Halbfinale, habe ich auch mitbekommen.
Genau, die haben sich sehr tapfer geschlagen, haben gut gespielt. Es war ja im Grunde auch, so wie wir eher so eine Berliner Auswahl waren, was heißt eher waren, waren ja die Damen tatsächlich so ein Dümpner-Ableger. Deshalb ja. Hat es auch relativ gut funktioniert, haben dann im Halbfinale dann kaum eine Chance gegen die Schwedinnen gehabt. Aber das war tatsächlich auch eine heroische Leistung. Team Deutschland 1 ist dann, glaube ich, irgendwann im Viertelfinale, glaube ich, ausgeschieden. Die waren aber auch tapfer dabei, aber da war ein bisschen früher Schluss. Was ich vielleicht noch nachwerfen würde, also es gab tatsächlich viele Sachen, dieses Thema ist jetzt vielleicht bedingt so interessant wie so ein Final Four, aber es gab tatsächlich so kleine Geschichten, die fand ich extrem interessant. Also zunächst einmal tatsächlich, dass Schweden beide Finals im Penalty-Schießen verloren hat. Also man muss wissen, dort gibt es keine Penalties, so der klassische Form im Floorball, sondern tatsächlich Penalty-Schießen. Also der Ball wird hingelegt, es gibt ein bisschen Abstand und es wird geschossen.
5 Meter habe ich gelesen.
5 Meter. Und die Damen haben im Finale gegen die Finninnen verloren. Das kann ja nochmal passieren. Die Herren haben aber gegen diese Letten verloren, die wir in der Gruppe hatten. Und es war tatsächlich ein überragendes Spiel. Also die Letten haben wirklich sehr gut gespielt, haben sehr früh aber eine rote Karte kassiert. Und da hat sich,
was?
Ja, das war die einzige rote Karte des Turniers, weil ein Lette ist so ein bisschen rustikal über die Bande navigiert worden, landete auf der schwedischen Bank und beim Verlassen der schwedischen Bank hat er sich noch mit dem Schläger so ein bisschen verabschiedet und dafür gab es dann rot. Und das ist so ein bisschen, also da gibt es so viele kleine Regelanpassungen, die, glaube ich, dem Sport noch gut täten. Also das ist jetzt keine kurzen Strafzeiten gibt, sondern immer so einen Freistoß von der Mittellinie, das ist ein bisschen undankbar. Und das hier hat eigentlich war das im Grunde der Sargnagel für die Letten. Ja? Ich glaube, die haben da irgendwie 3-3 oder 4-3 geführt oder sowas.
Hast du dann Unterzahl oder was passiert dann?
Ja, du hast Unterzahl. Also spielen dann halt drei Schweden gegen zwei Letten. Die haben dann auch relativ früh das Tor gemacht, aber dir fehlt natürlich ein Spieler und du gegen die Schweden, da brauchst du halt jeden Spieler, weil du hast ja drei Leute drei Feldspieler auf dem Platz, hast meistens 8 Feldspieler, das heißt, es rotieren, bei uns waren es zumindest immer 2 Viererblöcke und bei denen hat jeweils immer ein Spieler kurz mal Pause gemacht, also ausgesetzt, ne? Und dadurch bist du halt relativ gut im Tempo. Und wirklich überragendes Spiel, also die Schweden, natürlich, das waren die Jungs, die Schweden, das waren die Pixbo-Jungs, die kurz davor noch im Superliga-Finale gestanden haben, also das war schon extrem dynamisch, aber die Letten haben geackert bis zum Schluss und haben es tatsächlich dann in so einen 9-9 gebracht und haben dann Penalty-Schießen gewonnen. Also das war sehr spannend, was ein bisschen kurios war. Also ich glaube, das einzige Land, das die Veranstaltung nicht so ganz ernst genommen hat, waren die Tschechen. Weil die Tschechen haben, ich würde mal tippen, sie haben, glaube ich, auch irgend so ein Vorbereitungsturnier gespielt und das war dann so eine Mannschaft, ich würde so auf den ersten Blick sagen, also höchstens dritte Liga, ja, vielleicht vierte. Und denen ist es gelungen, tatsächlich in ihrer Gruppenphase gegen Neuseeland zu verlieren. Und das war sehr kurios.
Das habe ich auch mitbekommen, ja.
Es kam noch schlimmer. Also sie haben gegen Neuseeland in der Gruppenphase verloren, gab natürlich viele Lacher und die Tschechen, die saßen da so betröppelt, weil es war natürlich so peinlich gegen Neuseeland zu verlieren. Aber gut, okay, ist halt passiert. Irgendwie kamen sie aus dieser Gruppe weiter, genauso wie Neuseeland. Und durch so eine ganz seltsame Kalkulation und Gruppenkonstellation haben sie gegen Neuseeland wieder spielen müssen im Viertelfinale. Und pass auf, sie sind im Penalty-Schießen wieder rausgeflogen. Also es war wirklich herrlich, wie undankbar deren Auftritt war. Jemand hat mich gefragt, so, würdest du denn das lieber für die Tschechen spielen? Sag, um Himmels Willen, sag mal, wäre ich Teil dieser historischen Blamage gewesen? Nie im Leben. Und das war jetzt irgendwie so, ich glaube, so die sportliche Zusammenfassung. Und ich glaube, wenn man jetzt ein bisschen sich überlegt, was für eine Zukunft dieses 3 gegen 3 hat, wir haben es ja letztes Mal, glaube ich, angesprochen, ich glaube, jemand meinte irgendwie, das soll jetzt jedes Jahr im Grunde parallel zu der jeweiligen U19-WM stattfinden, also als eine Art Nebenprogramm, aber auch um das Ganze so ein bisschen zu kultivieren und dann eben greifbarer für diese Multisportveranstaltungen zu machen. Das sehe ich noch nicht so ganz, weil ich glaube, man wird es nicht schaffen, jedes Jahr Burkina Faso um die Welt zu schippen. Klar kann man das dann auch alles ein bisschen erschlacken und das Turnier vielleicht auch noch ein bisschen hochwertiger gestalten. Aber was ich, glaube ich, mitnehmen würde, ist, was ich ganz pfiffig fand, ich glaube, bei den Esten war das, übrigens die Esten und die Letten, also insbesondere die Esten, wir haben mit denen mal, landeten mit denen mal in der Dusche. Alter, die Typen sind solche Schränke. Also,
das dachte ich schon bei den letzten beiden U19 WMs, wo ich mit den deutschen Jungs am Start war. Jedes Mal, wenn ich die Letten gesehen habe, dachte ich so, alter Schwede, was ist hier los? Das ist gefühlt eine andere Mann. Also, ja, weiß ich nicht.
Die Letten, und ich habe das eben immer von den Letten gekannt, aber die Esten, also die hatten drei solche Viecher. Also wirklich, ich glaube, also wenn das jetzt irgendeine Art von Trend ist, dass da jetzt irgendein Fitnesskonzept im Verband gibt, dass halt die Spieler im Grunde in diese Richtung gelenkt werden. Ich glaube, da muss Deutschland bald nachlegen, weil wenn der Typ durch einen von unseren Jungs läuft, dann gibt es den in zweimal. Also das ist schon ziemlich krass gewesen. Aber was ich sagen wollte ist, also wenn man sich jetzt überlegt, zum Beispiel als deutscher Verband, was mache ich jetzt mit dieser Veranstaltung, also mit dieser 3 gegen 3 WM, was ich ganz pfiffig fände, wäre zu sagen, man nimmt da so eine U23 mit und teilt sie in zwei Teams, weil die lernen sich so ein bisschen kennen. Es gibt auch diesen repräsentativen Charakter. Weißt du, du bist Nationalmannschaft, du hast das mal gehabt. Man hat gutes Teambuilding.
Nicht extrem viel Druck. So.
Genau, ja. Du kannst Teambuilding machen, weil wenn du da jetzt halt nicht so weit kommst, ist es jetzt auch nicht so schlimm. Und du hast halt so eine Erfahrung dann tatsächlich aber auch mit diesen Topspielern, ne? Weil du musst mindestens in zwei Spielen stehst du gegen die auf dem Platz und kriegst die mal richtig in den Körper rein und nicht nur mal in einer Quali oder im Zweifel nicht mal in einer Quali, sondern dann erst bei einer WM und dann ist es vielleicht zu spät. Die Mannschaften sind mit Sicherheit stärker, wenn sie aus den Vereinen rekrutiert werden. Ja, das hat man schon ein bisschen gesehen, dass sie dann halt sich vielleicht auch ein bisschen besser vorbereiten können. Aber wirklich systematisch, glaube ich, funktioniert es, wenn du so eine Auswahlmannschaft dahin schickst, vielleicht sogar eine U19-Mannschaft, wenn die einigermaßen brauchbar ist und ihr das mitgeben. Mhm. Ja, so ungefähr war's.
Ich hab Fragen.
Oh Gott.
So Teams wie Indien und Burkina Faso, die waren dann aber tatsächlich da.
Also Indien ist, glaube ich, nicht angereist, aber Burkina Faso war da und die Elfenbeinküste war da. Und soweit ich weiß, hat Burkina Faso gegen Deutschland 1:6-8 knapp verloren.
Okay, krass.
Aber also sie haben sich tatsächlich nicht schlecht angestellt. Also als sie sich aufgewärmt haben, hast du gedacht, okay, gut, da ist noch sehr, sehr viel Entwicklungsraum. Aber sie waren tatsächlich sehr gut in so Volley-Schüssen und den Ball mal reinzuwerfen. Sah so ein bisschen aus, als wäre das so eine Tennisauswahl oder so eine Hockeyauswahl, die man da hingeschickt hat. Und also die waren jetzt nicht, die haben jetzt nicht bei Null angefangen.
Okay. Dann hattet ihr auch ein Penalty-Schießen?
Hatten wir tatsächlich nicht, nee. Mussten wir nicht. Also wir haben die Spiele deutlich entschieden.
Da, natürlich. da hätte mich mal interessiert, also so aus Feldspielersicht finde ich das Konzept von dem Penalty-Schießen irgendwie ganz cool. So ein bisschen stehen, ein bisschen ballern. Also kommt mir gut zu Pass. Aus Torhüter-Sicht, glaube ich, wäre ich komplett genervt. Also, das Einzige, was du ja machen kannst, ist, also im Optimalfall hast du einen Torwart, der ist 2 Meter groß, 3 Meter breit und hat Reflexe.
Ja, ich glaube, irgendwann haben die, also gerade bei den besseren Mannschaften, ist es fast so ein bisschen fußballmäßig geworden. Also du musst dich irgendwann entscheiden. Also gehe ich nach links, gehe ich nach rechts. Und
musste der Torwart denn auf der Torlinie sein? Oder kannst du einfach quasi 3 Meter Winkel verkürzen?
Ja, du hattest, glaube ich, so ein, also es gab im Grunde nur den kleinen Torraum und ich glaube, du musstest in diesem kleinen Torraum sein und dadurch bist du halt reingequetscht. Aber ich glaube, da so der Vorreiter dürfte, glaube ich, der isländische Torwart gewesen sein, der so ein bisschen aussah wie so ein großer, etwas kräftiger Cocker Spaniel, den man in so eine Torhüterausrüstung reingezwängt hat. Und er hatte so die etwas unorthodoxe Technik, dass er immer, wenn gerade der Schütze zum Schuss ansetzte, kippte er im Grunde auf eine Seite um und fing mit dem Arm, mit dem Bein zu wedeln, wie so ein gestrandeter Wal. Aber er hat ab und zu, glaube ich, hat er sogar was gehalten. Also das war jetzt, die Isländer sind jetzt halt keine Floorball-Nation, aber sie haben alles gegeben.
Okay.
Ja, ich glaube, sie hatten so tatsächlich sogar einen SSL-Spieler da, der hat da so ein bisschen dafür gesorgt, dass die Truppe ganz gut Druck machen konnte. Die hat andere brauchbare Spieler, aber zumindest war die Leistung war da so ein bisschen heterogen verteilt in der Truppe.
Und was gab es dann noch an komischen Regelanpassungen und sowas? Ist es tatsächlich so, dass es irgendwie Ballsäcke im Tor gab oder am Tor oder
ja,
sowas
tatsächlich.
In der Richtung?
Also das habe ich mir vorgestellt, dass es schwieriger wird, aber das hat, glaube ich, relativ gut funktioniert.
Also steht einfach ein Ballsack im Tor?
Hinterm Tor hängt so ein Säckchen, so ein schwarzes Säckchen. Das kann vielleicht so 40 mal 40 Zentimeter sein und da ist es gefüllt mit Bällen.
Im Spielfeld oder außerhalb?
Hinter dem Tor auf der hinteren Latte, also Querlatte. Ne? Also ist ja,
okay. So.
Und es hängt im Grunde von hinten auf dem Tor, also stört kaum.
Ja.
Und wenn so ein Ball raus ist und oder ein Tor gefallen ist und der Torwart muss, wenn aus ist, greift im Grunde der Torhüter der bevorteilten Mannschaft im Grunde in dieses Säckchen rein, holt einen Ball und löst sofort auf. Also das war eigentlich ganz, ganz pfiffig. Aber die eine Regel, die mich wirklich die ganze Zeit genervt hat, war, also du hast beim Stockschlag gab es halt keinen Freistoß von dort, von wo du gefoult wurdest, sondern es gab sofort, es gab Einschlag oder Freischlag im Grunde von der Mittellinie. Mhm. Und das ist okay, solange du dich halt irgendwo dort bewegst, aber ab und zu war das dann irgendwie, ich glaube gerade in diesem letzten Spiel gegen die Amis, also im Moment, wo wir so ein bisschen zum Tor gezogen sind, gab es halt immer einen Stockschlag.
Ah, seid ihr wieder an der Mittellinie.
Und sie ziehen dich wieder auf die Mittellinie zurück. Ja, ich weiß, die Mittellinie dort ist theoretisch Schussoption, aber du kannst dir dann halt immer deine Mauer stellen und die Chance ist weg. Also ich glaube, das sind so kleine Kleinigkeiten, die man mit Sicherheit nächstes Mal noch ein bisschen anpassen kann.
Okay. Und dann, was ich noch sagen wollte, war ganz witzig. Ich habe auf Social Media so ein bisschen was an Bild- und Videomaterial gesehen. Und mein Eindruck ist immer, dass die der IFF teilweise versucht, solche Events so ein bisschen verfrüht auf Hochglanz zu polieren und so ein bisschen auf Möchtegern zu machen. Aber tatsächlich, die Bilder und Videos, die ich gesehen habe, die haben mich tatsächlich eher an Fight Club erinnert oder sowas. Da hatte ich immer das Gefühl, so, da ist irgendwie so eine kleine Bande, da drauf wird gespielt und einfach überall um diese Bande rum stehen 1000 Leute, die sich einfach das Spiel angucken, so aus 0,5 Metern Entfernung. Das fand ich richtig witzig. Das hatte so ein bisschen Fight Club-Vibes. Da habe ich mich schon gefragt, ob ihr eigentlich über die WM sprechen dürft oder nicht. Aber du hast jetzt relativ ausführlich drüber gesprochen, von daher war das scheinbar eine Fehlinterpretation.
My first rule of the 3v3 World Championship, genau. Don't talk about the 3v3. Ja, das wäre natürlich etwas ungünstig für die Pair des Dachverbandes. Aber du hast recht, also gerade bei den Finalspielen dann, das war,
da ich glaube, davon waren die Bilder, ja.
Ja, das war dann tatsächlich ein bisschen unglücklich, weil du hattest dann halt so dieses Podium und so ein bisschen diese Seite und dann hattest du noch ein zweites. Das sah davor tatsächlich optimal aus, aber gerade für diese Schlussspiele, wo ich glaube so 350 Leute waren schon da, die sich das angucken wollten und dann war das halt nicht möglich. Was ein bisschen genervt hat, war tatsächlich, dass wir hatten keinen Zugang zu der U19-WM. Und das hat dann eher so eine Trotzreaktion verursacht. Wir sagen, also, wenn wir da keinen Zugang haben, dann wollen wir da auch nicht rein. und ich glaube wirklich, niemand, der nicht irgendwas mit den anderen Nationalmannschaften zu tun hatte, ging da rein, weil man sich dachte, also Entschuldigung, aber ihr müsst doch froh sein, wenn wir da als Zuschauer reinkommen. Wobei jemand zu mir meinte, dass tatsächlich die Besucherzahlen bei der U19 Damen-WM sehr, sehr gut waren. Insofern hatte man wahrscheinlich gedacht, die braucht man nicht, die Hanseln aus dem 3 gegen 3.
Die können schön draußen bleiben.
Ja, sind wir halt runterspaziert, schön zum See. Oh, schön, lacht die, sehr schön. Also es ist halt wirklich so eine optimale, perfekte Sportstadt. Ich glaube, viel mehr ist dort halt nicht. Aber an Sport mangelt es dort, glaube ich, nicht. Viele Sprungschanzen, Stadien. Die Jungs haben so dieses finnische Baseball entdeckt. Das sind sie da gucken gegangen, haben es dann, glaube ich, abends auch noch statt Eurovision Song Contest haben sie lieber finnisches Baseball geguckt. Hat so ganz spezielle Regeln, muss man mal googeln. Na egal, das ist wieder eine andere Geschichte.
Alles klar. Okay, gut, dann vielen Dank für den Rapport über die 3 gegen 3 WM, Jan. Und an der Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinen ersten Länderspielen und vermutlich ja sicher auch zu deinen ersten Länderspieltoren. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du zumindest einen irgendwie zwischendurch mal reingezwiebelt hast.
Alter, einen? Das habe ich im Netz.
Hunderte.
Hunderte, ja. Yeah, das war jetzt nicht das Problem. Wir hatten auch noch den Running Gag als Nick Hennig für den Fall, dass relativ junge Bundesliga-Karriere bis jetzt absolviert, hat im ersten Spiel gegen Finnland irgendwann auch einen Treffer gemacht und wir meinten, siehst du, jetzt bist du gleich auf mit Tim Böttcher.
Ach so, Länderspieltore, okay, jetzt habe ich es, ja, stimmt.
Aber ich glaube, dass die Statistik, glaube ich, getrennt geführt werden sollte.
Ich hoffe. Okay. Vielen Dank nochmal für die kurzweilige Erzählung, Jan. Dann wären wir durch mit unserer Mai-Folge. Ich überlege gerade, ob wir noch irgendwas ansprechen müssen, was in nächster Zeit ansteht. U17 Trophy in Chemnitz kann man verfolgen. Geht jetzt wieder los mit allen möglichen deutschen Meisterschaften. Guckt in den Saisonmanager, da seht ihr jeweils, was alles angelegt worden ist und wann und wo die deutschen Meisterschaften stattfinden. Sobald sie durch sind, werden wir natürlich auch immer ein bisschen drüber berichten, was und wo so passiert. Ja, unsere nächste Folge kommt raus am 28.06. Das vielleicht schon mal vormerken. Jan, hast du noch irgendwelche Shoutouts oder sowas in der Richtung?
Shoutouts weniger. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen mit Sicherheit so schöne Trivia-Geschichten sammeln für den Sommer. Also seid euch gewiss, dass das jetzt kein Sommerloch sein wird. Wir haben sehr, sehr viel Material parat, wo wir uns immer dachten, naja, gut, das hängen wir am Ende ran und dann sind wir nicht dazugekommen, weil natürlich die aktuellen Themen oft einfach drängender sind. Wir werden aber auch in unseren Stories zeitnah nach Ideen und Fragen und Themen und Anregungen bei euch nachfragen. Das heißt, füttert uns gerne mit guten Ideen. Solltet ihr in absoluter Spendierlaune sein und sollte euch unser Podcast gefallen, dürft ihr sehr, sehr gerne auf unsere Steady-Page gehen, also einfach über unsere Website kontrapass.de und sich dann weiterleiten lassen. Und dann dürft ihr auch gerne ein Käffchen oder ein Bierchen spenden, damit wir hier diesen ganzen Spaß langfristig auch finanziert und gewuppt bekommen. Aber ansonsten, ja, ich glaube, war's das. Und wir verabschieden euch hiermit in einen schönen Sommer.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.